Wir sind jetzt Def Radio live 102,6, würde ich sagen. Ja. Und zwar machen wir heute Sendung zum Thema freie digitale Welt und was es so mit sich bringt und was es alles für Haken oder positive Effekte hat. Auf jeden Fall alles über zu dem Thema machen wir heute. Zu Gast ist heute ausnahmsweise mal Robert.
Genau.
Sag mal hallo, Robert.
Hallöchen.
Hallo, Robert, musst du sagen.
Hallo, Robert.
Alles klar. Und Mike ist natürlich auch da.
Hey ho.
Nochmal lauter, Mike.
Hey ho.
Nicht tiefer, sondern laut. Okay. Auf jeden Fall gucken wir mal, was so abgeht. Robert ist extra unser Spezialist eingeflogen aus Kalifornien. Nee, war das Lawrence Lessig, oder? Egal. Auf jeden Fall, er ist hier und hat sogar einen Zettel dabei, wo er sagen kann, was so abgeht in der Welt der freien Software und...
Ja, das ist mir eine Liste einfach nur, damit man nichts vergisst, was wirklich wichtig ist.
Was steht denn so auf der Agenda, Robert?
Ja, also erstmal eine Liste von Software, die einen interessieren könnte, wenn man zu dem Thema sich vielleicht schlau machen will. Und ja, es gibt auch noch jede Menge andere Projekte, die ganz gut zum Thema passen. Die habe ich einfach mal zusammengesammelt.
Ich meine, also wir bei Dev Radio oder vom CCC Ulm Erfa, wir sind ja sowieso total auf der freien Software-Schiene und alles, was halt die Hackability halt hochschreibt oder hochhält. Deshalb
ja,
ist es für...
Ich hab, glaube ich...
Obwohl, stimmt, da war... Also Mike ist ja hier, er ist ja der Kontrapunkt mit...
Ja, was heißt Kontra? Ich finde ja Open Source toll. Da müssen wir nachher darüber reden, was Open Source und was freie Software ist.
Auf jeden Fall nur zur Erklärung, falls ihr das nicht wisst, weil Mike ist ja ganz klar unser Mac-Mensch.
Ja, ich bin die Mac-Fraktion hier.
Genau. Ich habe extra nicht Fanboy gesagt, auch wenn man also auf der Zunge lag.
Ja, ich kann umswitchen von Fanboy zu Normal-User, das ist kein Problem.
Okay, was für eine Metamorphose werden wir heute sehen?
Also. Das lassen wir uns überraschen.
Ah, oh, das ist fancy heute.
Ja, aber ich glaube, du hast auch einen ganz schönen Gegenpunkt, weil, so wie ich das mitgekriegt habe, bist du ja nicht der überzeugte Open-Source- oder Freie-Software-Mensch, sondern eher der Technik-Interessierte, der da die Optionen sieht, oder?
Sprichst du auch Punkt 1 von deiner Liste an? Firefox?
Ah, den habe ich jetzt nur dazu gemacht, weil das wahrscheinlich der bekannteste ist, ja.
Nee, weil ich, klar, bei mir ist es schon, bei mir ist das ist richtig wichtig, dass der Faktor über Form halt ist oder Faktor über Ideologie. Also ich nutze zum Beispiel persönlich Opera, was proprietär ist. Und ich kann gut mit leben. Natürlich alles andere auf meinem Rechner ist alles frei, außer Flash. Ich bin totaler YouTube-Fanboy, also nicht unbedingt jemand, der Kommentare schreibt. Also Achtung, das bin ich. Aber ich schaue mir die Videos schon an. Also ich bin da schon Fan. Besonders diese Wissenschaftssachen, das ist echt cool.
Grafikkartentreiber?
Habe ich den freien von Arti. Also nicht den freien von Arti, sondern den freien von Xorg. 2D, volle Pulle, mehr brauche ich nicht. Ich meine, was willst du denn auf Linux bitte machen, außer XGL, Gears oder GNX Gears?
Ich weiß nicht, was du überhaupt auf Linux machst.
Oh, ich finde die 3D-Desktop-Effekte sind ganz nett. Die 3D-Desktop-Effekte sind ganz nett eigentlich, die ich so kann.
Ja,
wobbeln. Nee, das jetzt gerade nicht, nee. Aber der Mac, der hat auch jede Menge so 3D-Kram, den du bestimmt auch zu schätzen weißt.
Kein Bobbel.
Nee, die wussten nur, wie man sie aufholen sollte. Also für alle kurz ein bisschen Background-Informationen. Er redet über Compiz oder Compiz Fusion heißt es, glaube ich, mittlerweile. Das ist dieses 3D-Zeug, ja. Wo die den ganz normalen X-Server genommen haben und den jetzt.
Das ist ja übertrieben, als 3D zu nennen. Also 3D wäre, wenn ich dann meine Fenster irgendwie dann in die Luft für sich umdrehen kann und auf der Rückseite irgendwas draufpacken. Das ist dann so 2,5D. Diese Compiz macht halt vor allem über die OpenGL-Schiene es möglich, lustige Effekte mit deinen Fenstern zu veranstalten.
Obwohl, also es ist schon 3D, wenn man mal schaut. Du kannst das eine Fenster nach hinten schieben und nach vorne ziehen und hast da so ein bisschen... Klar, du hast irgendwie im Endeffekt Pseudo-3D. Ja, klar, du bist ja nicht im Raum. Du bist ja nicht virtuell in der Welt, wo du mit deinem Rechner rumspielst. Es ist kein Croquet. Nur ganz kurz zum zu pushen. Croquet ist ein Smalltalk 3D.
Croquet? Croquet?
Na, egal. Er hört sich Französisch an, oder ich versuche halt immer ein bisschen Französisch zu sprechen.
Okay.
Und ich wollte nur ganz kurz pushen. Also Smalltalk, ne? Also falls ihr, ich bin noch nachher im Reden auch noch Emacs erwähnen, aber
erstmal. Ja, ich wollte gerade sagen, es sind schon 5 Minuten vorbei und du hast noch kein einziges Mal Emacs gesagt. Was ist nur los?
Auf jeden Fall, okay, mach das mit 3D. Du kannst das Ding drehen und kannst ihn drauf rausschreiben, wenn du das magst. Ansonsten gab es dieses 3D-Zeug, was du meinst. Schon sehr, sehr lange mit FVWM und Metisse. ist wieder so ein französisches Zeug. Die Franzosen sind da ziemlich gut drauf mit den ganzen 3D-Effekten. Also Métis ist einfach nur so ein FVWM ist dieser Window-Manager, den ich vor zwei Sendungen war, als ich hier alleine gelitten habe, erklärt habe. Das ist das Teil, was man der meistkonfigurierbare Window-Manager meiner Meinung. Also da ist es nicht ungesehen, dass man Config-Files, die größer sind als Emacs. Also von den Zeilen.
Reden wir von FVWM, diesem uralt Window-Manager?
Korrekt, ja. Reden wir darüber, ja.
Meine Güte, den hatte ich mal irgendwann, was war das, Ende der 90er bei meinem ersten MK-Linux. Meine Güte, das gibt's noch.
Ja klar, das Ding ist noch so live wie nie. Also ich weiß nicht, das Ding läuft halt. Und ist sehr konfigurierbar, was es im Endeffekt halt lustig macht für Leute, die halt in ihrer Freizeit gerne konfigurieren.
Ja, ey, was heißt hier konfigurierbar in dem Sinne? Ist es nur für Leute, die sich wirklich mit Config-Files auskennen, konfigurierbar?
Es ist im Endeffekt eine proprietäre Config-File, die nur, es ist jetzt nicht irgendwie INI-Style, wo du Werte setzt, sondern es wird geparst und wird dann angewandt.
Proprietär?
Ja, proprietär.
Jetzt sind wir ja bei der Back-on-Topic hier. Was ist proprietär? Das finde ich immer sehr spaßig, mit Leuten zu diskutieren, die aus der Open-Source-Szene kommen oder halt aus der freien Software-Szene kommen.
Ah, wichtiger Unterschied.
Was denn proprietär sein soll, bitteschön.
Also proprietär im Sinne von VWM ist im Endeffekt, dass die als alleinige, also für sich, wie kann man es am besten artikulieren, es ist ein System, das nur von denen benutzt wird und von allen anderen nicht, im Endeffekt.
Das würde ich nicht sagen. Nee? Ich meine, wenn es nur einer benutzt, hast du noch nichts über das Eigentum gesagt. Ich glaube, du beanspruchst es einfach als dein Eigentum und sagst, das gehört einfach mir. Also eine große, krapschige Hand, die sich um dieses Teil halt einfach drum...
Also es hat definitiv Konnotationen in die Richtung, dass es irgendwie darum geht, dass wir haben es monopolmäßig. Ich glaube aber, dass es eher damit zu tun hat, wer das nutzt und ob das für die spezifisch gemacht ist. Aber lass uns doch die Wahrheit hören von dir.
Die Wahrheit? Ich hab nie überhaupt über die Wahrheit
Woher kommt das Wort proprietär und was bedeutet das?
Ach ja, ich kenne sowas im Kontext von Schnittstellen und Standards. Also gerade wenn es um Config-Dateien geht zum Beispiel oder... sich Dokumentenformate, dann kommt man sehr schnell auf den Trichter. Ja, wir brauchen dringend freie und offene Dokumentenformate und keine proprietären Formate oder proprietäre Software im Vergleich zu halt freier Software oder sich offener Software. Und der Gag in der Diskussion, so wie ich mich daran erinnere, war, dass proprietäre Formate durchaus offen sein können, weil proprietär, so wie ich das in Erinnerung habe, lediglich die Tatsache bezeichnet, dass halt dieses Format ja mehr oder weniger jemandem gehört, der das dann nach seinem Gutdünken in irgendeine Richtung steuern kann. Das heißt, ja, was weiß ich, wenn jetzt hier OpenOffice XML, nee, ist es OOXML, standardisiert wird, dann ist es im Prinzip, ja, keine Ahnung, ob das dann noch proprietär dem...
Ich glaube, bei denen ist das so, weil das ja von einem Komitee sowieso standardisiert wird und deswegen glaube ich, kann das per Definition gar nicht proprietär sein.
Ja,
würde ich jetzt mal
dann
behaupten.
Nicht mehr.
Dann nicht mehr, ne. Ja. Wenn sie die als einzige implementieren, also wenn sie es implementiert hätten und alle sagen, okay, jetzt haut mal rein und macht das mit, dann wäre es wahrscheinlich schon proprietär. Aber im Endeffekt, das wollte ich hinaus, nur ich war es wahrscheinlich nicht so eloquent wie du.
Eloquent. Tolles Wort übrigens.
Ich versuche so viele englische Wörter wie möglich ins Deutsche reinzubringen.
Ich dachte Französisch.
Ich kenne es aus einem englischen Sprachwort. Aber ich mache ja normalerweise nur Englisch. Also ich versuche da ein bisschen auf der Comedy-Schiene zu fahren mit dem deutschen Akzent.
Mit deutschem Akzent.
Auf jeden Fall, das würde ich auch sehen, das proprietär in dem Sinne, das ist. Und FVWM hat halt das Format, das halt. Es wird nicht wie XML oder sowas von anderen Leuten geteilt, sondern es ist nur für die und es ist halt einfach nur Hardcode für FVWM. Natürlich ist es auch offen, weil es freie Software ist, aber. Es ist, denke ich mal, wichtig, dass man, das sind die einzigen, die es momentan nutzen und die haben es auch erfunden und die machen es einfach. Wo waren wir eigentlich am Anfang? Das ging einfach darum, dass das Ding halt am konfigurierbarsten ist von allen.
Ja, das ist super.
Ich wollte es nochmal sagen.
Also. Ich habe das noch nie benutzt, also von daher. Ich finde, bei solchen Sachen, das sind immer so große Projekte, eigentlich kann man sich da nur ein Urteil darüber erlauben, wenn man das mal wirklich über eine ziemlich lange Zeit exzessiv benutzt hat und zwar ausschließlich und dann hat man wieder das Problem, ich weiß nicht, wie viele Window-Manager gibt's.
Ist FVM ein großes Projekt?
Was heißt großes Projekt? Keine Ahnung, es gibt vielleicht an die 8 Developer und ungefähr 10 Katzen.
Also ich meine, es gibt halt das Problem, dass du das eigentlich echt nur beurteilen kannst, wenn du das tagtäglich benutzt und dann sagst du, wie ist der Workflow damit und so weiter und so fort. Deshalb meine ich, das ist ein großes Ding. Das ist nicht wie ein kleines Tool, was du mal kurz auscheckst, die Featureliste durchgehst und dann weißt, was los ist. Und so müsste man eigentlich ja hingehen für einen fairen Vergleich, mal sich die Dinger wirklich ganz genau angucken, mal Gnome, mal KDE und dann eben den ganzen anderen Rest mal. Ja, gut.
Aber ihr habt recht. Also das ist schon... Ich wollte nur darauf kommen, dass es halt irgendwie nur super konfigurierbar ist und da kann man halt sehr viel in Zeit investieren. Und das ist halt etwas, was manche mögen das halt. Ich zum Beispiel bin ein totaler Fan von allen konfigurierbaren Dingen. Deswegen bin ich auch von Vim nach Emacs gewechselt, weil ich bei Vim einfach gesagt habe, oh, jetzt bin ich fertig mit meinen 600 Zeilen Config.
Mike, kannst du gerade mal so eine Strichliste machen?
Ja, ich nehme nur, Leute, Kommentare ins Gästebuch. www.devradio.de.
Also wenn die sagen, wir sind nicht on topic oder was? Wir definieren das Topic, Jungs.
Nein, bestimmt, da gibt es ganz viele alternative Window-Manager-Leute, die jetzt alle ins Gästebuch schreiben, du hast unseren Window-Manager vergessen.
Natürlich habe ich ihn vergessen. Also, ich hoffe, ich habe ihn vergessen. Ich habe mich mal meinen eigenen genannt. Auf jeden Fall wollen wir wieder back on topic gehen.
Ja, genau, on topic.
Da ging es um Lizenzen und freie Software im Ganzen. Ja. Und was wir so nutzen. Genau, ja, es ging darum eigentlich im Endeffekt, was ich nutze, weil ich bin halt immer der Mittelpunkt der Radiosender. Nein. Ich bin nicht so ideologisch drauf wie wahrscheinlich du. Ich meine, wenn man mit ihm chattet, das machen wir natürlich nur im Jabber, weil Jabber ja das neue offene Protokoll ist und nicht IRC, weil IRC ist ja das proprietäre Protokoll von damals noch. Ne? Das ist ja, gibt es ja nur IRC-Clients für.
Ja, das gehört AOL jetzt.
IRC gehört AOL?
Du meinst ICQ, oh, Entschuldigung, IRC nicht. Ja.
Ihr sprecht natürlich alle von XMPP.
Ja, richtig.
Ja, nicht diese Marketing. Mal
korrekte Nomenklatur einzuführen.
Weißt du auch die RFC?
Nein.
Mann, sind gibt's wir vorbereitet. Ja, klar, es gibt 10.
Die machen noch diese komischen XEPs da, ihre eigenen.
Ja, es gibt aber, ich glaube, es gibt 4 Core XMPP RFCs und dann gibt es halt diese ganzen Extension-Sachen, die halt wieder woanders geregelt werden. Hm. Okay. Die Nummer 4 ist aber Dollarzeichen-Variabelname. Also,
ich leite mich schon wieder ab.
Ich wollte es nur mal sagen, da bin ich nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so ideologisch drauf. Und Mike kann ja auch nicht so ideologisch drauf sein, wenn er Mac nutzt.
Per Definition.
Ich sag's ja.
Ja, pragmatisch. Das ist auch eine Sache, die eigentlich... die ich auch ganz gut finde. Also ich finde das... Für mich ist das alles ja auch... Ich sehe das auch aus der Perspektive, weil... freie Software muss auch funktionieren, genauso wie der Mac. Die ist vielleicht noch nicht ganz so weit, also, aber sie ist auf dem Weg. Du lachst jetzt. Aber für mich war es auch ziemlich lange Zeit so ein Ziel, dass ich mal sage, dass ich das Betriebssystem wechsle und habe es aber eben genau aus dem Grund nicht gemacht. Also da reicht meine Ideologie auch nicht so weit. Also wenn ich irgendwas einfach nicht gemacht bekomme mit den Werkzeugen, die frei sind, dann muss ich das halt anders lösen. Aber für mich ist es halt immer interessanter geworden, als ich gemerkt habe, wie gut es mittlerweile funktioniert und dass eigentlich wirklich alle Bereiche abgedeckt werden. Also wenn man keine wirklich professionellen Ansprüche hat und damit habe ich halt zurzeit zu kämpfen. Also, aber mal gucken, wie sich das entwickelt.
Du sprichst im Endeffekt von Grafikbearbeitung.
Genau, also eigentlich von der Firma Adobe und ihren und ihren Werkzeugen.
Ja. Ja. Klar, da habe ich auch meine Probleme. Nicht, weil ich es nutze, sondern...
Weil ihr es eben nicht habt.
Ich hab's nicht, ja, genau. Aber ich meine, was soll ich mit meinem ThinkPad Großbilder malen? Also.
Mit dem Nippel.
Mit dem Nippel, das geht nicht einfach. Kann ich zwar Counter-Strike spielen, aber.
Geht ja nicht auf Linux. Das möchte ich gerne sehen.
Geht ja nicht auf Linux, tut mir leid.
Doch, das geht mit Wine eigentlich ziemlich gut.
Ja, aber aus ideologischen Gründen mache ich das nicht.
Okay.
Nein, eher aus Performance-Gründen. Und Counter-Strike, jetzt mal echt. Also komm. Egal, Counter-Strike ist wunderbar für alle Leute, die da draußen Counter-Strike lieben. Und Counter-Strike ist ziemlich scheiße für alle Leute, die Counter-Strike hassen. Also nicht, dass ihr wieder rumflamt im Gänsebuch. Ich wollte es nur mal sagen. Ich bin momentan angepisst. Nein. Nein, ist alles in Ordnung. Aber ja, also im Endeffekt sind wir uns alle einig, dass wenn die freie Software nicht das liefert, was sie soll, dann kann man das nicht nutzen. Oder was?
Ist eh Quatsch.
Also keiner ist hier so ideologisch drauf, dass er sich halt auf dem Niveau begeben kann.
Naja, es kommt darauf an. Also bei uns können ja einige programmieren. Das heißt, im Prinzip wären wir dann aufgerufen, da ein bisschen was beizusteuern. Also wir haben auch noch nichts davon gesagt, wie sich das Ganze, ja, in Anführungsstrichen politisch motiviert, freie Software überhaupt haben zu wollen. Auf den Gedanken muss man erstmal kommen, dass es wünschenswert wäre, freie, kostenlose, modifizierbare Software einfach mal zu veröffentlichen, für jedermann zum Benutzen, dass das erstrebenswert wäre.
Ja, gut, ich meine, ich könnte jetzt ganz kurz, wir können jetzt natürlich anfangen, was RMS, also Richard M. Stallman, damals seine politische Bewegung war, mit dem Drucker und alles, aber die Geschichte könnt ihr lieber nachlesen in seiner Biografie, die auch online zugriffbar ist, weil er ist ja total freie Software und so. Also könnt ihr einfach Richard Stallman, Autobiografie, oder ist es eine Autobiografie?
Ich habe sie nicht gelesen.
Also wenn es eine Autobiografie würde, er alles mit E-Mails machen, aber ich glaube, das ist eine, die von jemand anderem geschrieben wurde. Also
mit E-Mails?
Ein typischer Freak. Also, aber ich könnte mal einen Use Case bringen für mich persönlich, weil ich habe ja meinen hochoptimierten Desktop zu Hause, ne? Mit allen möglichen Software, und ich bin manchmal genötigt, PDFs anzuschauen, einfach nur, weil PDF halt mittlerweile so das Format ist, was am wenigsten stört. Also wenn das nicht Plaintext ist, nicht HTML, dann kann man mit PDF wahrscheinlich leben. Und dann kannst du natürlich XPDF auf Linux nutzen, was halt dieser ganz normale PDF-Viewer ist, der auch, ja, weiß nicht, hässlich ist wie die Nacht. Aber der nimmt mir persönlich sehr viel Rand weg. Also ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Also du hast ja normalerweise meistens eine Software, die hat Toolbars und vielleicht eine kleine Scrollbar da rechts und so, und ein bisschen hier, das ist momentan die aktuelle Seite und so. Und das Teil nimmt halt irgendwie, weiß nicht, 15% meines Desktops weg, alleine um mir anzuzeigen, auf welcher Seite ich momentan bin. Und solche Dinge kotzen mich halt an. Also ich sitze vor dem Rechner und hau auf die Tastatur. So
stark an der Stelle an. Sei nochmal gesagt, dass PDF also erstens auch aus dem proprietären Bereich kommt.
ISO-PDF.
Ja, mittlerweile wurde es zertifiziert.
Seit einiger Zeit.
Ja.
Auf dem PDFX irgendwie dich beschränken.
Ja, das ist aber, ich meine, Adobe hat da trotzdem immer noch die ganze Spezifikation und die... Also den ganzen Kram, der wirklich low-level ist, das haben die halt megamäßig drauf, wo andere halt versuchen müssen, irgendwie zurande zu kommen und dann immer noch davon abhängen, ob es der Adobe Reader, der offizielle, auch richtig liest. Ich kenne mich nicht so genau aus, wie genau man jetzt den ganzen Adobe-Kram, da gibt es jetzt auch 3D und allen möglichen Schnickschnack, den man einbinden kann und so weiter und so fort. Und da wird es natürlich so schnell niemanden geben, der das besser machen kann als Adobe selber. Was ich sagen wollte, warum das dich so nervt, eigentlich ist PDF ja überhaupt gar nicht für den Screen gedacht, also das hat sich so mit der Zeit entwickelt, aber eigentlich ist es aus Usability-Sicht ist PDF nicht das Optimale, um Informationen so...
Also ganz kurz mal den Gedanken fertig machen, es ging mir nicht um das PDF-Format an sich, es ging mir um den PDF-Viewer. Dass der halt mir 12% meines Desktops wegnimmt, um einfach mir redundante Informationen zu zeigen, weil meistens haben die Seiten eh die Information, auf welcher Seite ich bin, und meistens ist mir das eh schnurzpipegal. Deshalb, wenn ich freie Software habe, habe ich halt die Möglichkeit, einfach den Quellcode zu nehmen und zu modifizieren und sagen, ich möchte bitte nur 2% meines Desktops mit diesen Informationen haben, weil das PDF-Dokument als solches ist mir viel wichtiger als die blöde Bar da unten. Und habe ich halt einfach, ich meine, sowas habe ich halt gemacht. Oder ich habe mir halt irgendwie VI-Keys, also wer das kennt, halt HJKL und so. Mhm. Damit du halt einfach nur elegant mit der Maus, mit der Hand auf der Homebrew bleiben kannst und trotzdem durch Dokumente scrollen kannst. Das klingt natürlich alles sehr geeky und so. Aber, weiß nicht, für mich macht das halt irgendwie sehr viel aus. Wenn ich halt irgendwie einen Desktop habe, der für mich abgestimmt ist, dann will ich auch kurzes Teil halt patchen können und sagen können, okay, jetzt machen wir es halt so in meinem Stil.
Ja, genau, da sprichst du einen Punkt an. Es geht ja um die Motivation, warum man überhaupt freie Software mag oder mitmacht oder sonst irgendwie. Und da gibt es ja die verschiedensten Ansätze. Und den du jetzt hast, das wird oft genannt, das to scratch an itch, ist einfach, wenn du ein kleines Problem hast und du willst es einfach lösen und dann machst du das. Du kümmerst dich nicht um die Ideologie oder sonst irgendeinen Kram, sondern du machst es einfach nur, weil du das gerne ändern willst und weil es dir dann hinterher besser geht. Also eigentlich total egoistisch, wenn man so will. Und die Möglichkeit, es zu machen, das hat man halt nur bei freier oder offener Software. Und da
ja, da ist wichtig, dass man
das ist eben ein
Software
Punkt,
nimmt, weil
warum,
wenn es nur für deinen persönlichen Gebrauch ist, dann reicht offene Software. wenn du es wieder zurückteilen möchtest, dann reicht es nicht nur, dass es offen ist, also genau wie zum Beispiel diese Microsoft Share View oder wie die Dinger heißen, diese Lizenzen. Man darf reingucken und darf es aber nicht nutzen. Das ist halt nicht offen genug fürs wieder teilen. Wenn zum Beispiel, ich meine, meine Änderungen waren eher diesen Viewer, den ich nutze, das ist dann der ePDF View, also irgendwie so ein super kleines Teil. Der hat halt ein paar Config-Optionen, aber nichts wirklich, wo du die Shortcuts oder so ändern kannst. Deswegen im Endeffekt, du bist gezwungen, in den Code reinzugehen und das halt im Code zu fixen. Oder zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt alles in meinem Fullscreen haben, Default. Du musst einfach in den Code rein, das da machen. Und das sind halt Sachen, die muss ich jetzt nicht unbedingt wieder zurückteilen, weil ich bin jetzt nicht unbedingt die Target-Base oder die User-Base von ihm oder von dem Autor. Ich muss einfach nur hier scratch my itch und dann bin ich eigentlich fertig. Wenn jemand den Patch haben möchte, kann er mich fragen oder wie auch immer. Oder man kann ja auch online irgendwo posten. Das ist das, weil das Posten ist halt wieder das Problem. Posten ist halt nur erlaubt, wenn es halt freie Software ist, im Sinne von GPL, BSD-Lizenzen oder sonstigen. Alles, was erlaubt, dass man wieder Sachen retransportieren kann oder Derivate machen kann. Ja.
Ja gut, ich denke, da macht es halt wahrscheinlich auch die Masse. Also man unterschätzt das vielleicht ein bisschen, ja, ich habe jetzt hier meine kleinen Funktionen und so weiter, aber ich glaube, unterm Strich kann beim größeren Projekt kann da schon einiges an Sachen zusammenkommen oder jetzt vielleicht nicht alles, aber schon ein großer Teil. Und ich denke, das sind so Sachen, wo sich vielleicht wo sich auch anfangen, Communities zu bilden bei irgendwelchen Sachen. Jetzt ein PDF-Viewer ist vielleicht nicht das beste Beispiel dafür. Das ist eine relativ.
Es ging eher darum, dass ich einfach nur das Ding genommen habe und halt gefixt habe. Und dann, keine Ahnung, hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert, ein bisschen Quellcode rumkreppen und dann halt fixen. Das musst du halt machen mit Adobe, das kannst du halt nicht. Das ist halt einfach nur, das ist halt vom pragmatischen Sinn der Grund wahrscheinlich.
Genau, aber das ist jetzt eher eine Zielgruppe von sehr wenigen. Also ich würde mal sagen, das ist ein Vorteil, den Programmierer in solcher Software sehen oder in solchen Möglichkeiten. Aber ich glaube, den meisten Leuten ist es relativ egal, weil die das überhaupt gar nicht können. Also von daher ist es, glaube ich, nur ein kleiner Vorteil von der ganzen Sache, also von dem ganzen freien
Projekt. Ja gut, aber das ist aber dann ein bisschen kurz argumentiert, wenn man es nur darauf beschränkt, weil für den Normaluser wäre dann tatsächlich nur der Preis dann der Faktor. Wenn du sagst, dass diese Freiheit, Sachen zu verändern, nicht relevant ist für den Normaluser, dann, ja, was bleibt dem Normaluser übrig?
Dem Normaluser bleibt am Ende, also der Preis ist natürlich ein großer Punkt, aber nehmen wir mal als populäres Beispiel Firefox. Mhm. Firefox hat ja nicht gewonnen, weil er gratis ist, weil alle anderen Browser sind mittlerweile auch gratis. Firefox hat im Endeffekt gewonnen bei den Nutzern, weil er besser ist. Also er ist halt besser als Internet Explorer. Und das ist halt den Leuten halt genug. Weil, ich meine, das ist aus der Ära, wo Internet Explorer nur mit Patches oder Modifikationen Tabs konnte. Ich meine, da musst du trotzdem was installieren. Also warum nicht gleich zu dem Besten, was momentan verfügbar ist, was in dem Fall halt Firefox war. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber Firefox hat einfach gerockt zu dem Zeitpunkt und deswegen hat Firefox halt auch wirklich die Masse an Leuten bekommen. Natürlich sind sie haben noch nicht den Markt übernommen, aber es gibt definitiv eine kritische Masse an Leuten, die Firefox auf jedem Rechner installieren, auch von Leuten, die jetzt nicht unbedingt technisch versiert sind. Und die haben das nicht aus ideologischen Gründen gemacht, sondern die haben es einfach nur, Firefox ist der bessere Browser, Punkt. Und dann kann man natürlich argumentieren, dass
jetzt vergleicht man halt einfach nur Produkte miteinander, die bei denen es ja eigentlich egal ist, wie sie entstanden sind. Weil ich meine, es gibt genug freie Software, die halt keiner runterlädt und benutzt. Also von daher, es ist ja nicht de facto gesagt, wenn du eine freie Software machst, dass sie dann besser wird als die proprietäre.
Ja, klar.
Eben, also von daher, der Vorteil muss nicht immer der sein. Ich denke, was aber denn für ein Vorteil für Leute, die nicht coden können in der ganzen freien Software ist schon auch das Wissen, dass man sich der Einflussmacht von größeren Firmen, mittlerweile gibt es ja fast nur noch große Firmen, entziehen kann. Also, dass man nicht mehr davon abhängig ist, was jetzt als nächstes Feature ist, sondern man hat so ein bisschen den das wohlige Gefühl im Bauch, dass man weiß, wenn irgendwann mal irgendein Typ, weiß Gott wo, auf der Erde gerne ein Feature haben will, der sich das wahrscheinlich einfach einbaut. Und wenn es genug Leute mögen, dann wird es auch in der Standardversion enthalten sein. Und Und das kann man halt bei einer proprietären Software jetzt nicht unbedingt so sagen. Da
das ist
man,
definitiv wichtig. Also da das ist wahrscheinlich man, definitiv auch sehr, ein sehr, sehr großer Punkt, dass es an der Stelle die Leute scratch and itch. Also das ist im Endeffekt, das ist eigentlich die Essenz davon. Dass du musst als End-User eigentlich nur einen Programmierer finden, der Bock auf das Feature hat. Der baut es halt ein und dann haben das alle. Und bei proprietären oder bei kommerziellen Applikationen ist es ja meistens so, dass du einen Support-Request oder sowas stellst auf der Webseite oder einen Bug-Report oder sowas und dann kannst du hoffen, dass du im nächsten Jahr halt mal eine neue Software bekommst, eine neue Version oder wahrscheinlich auch meistens wieder drauf zahlen musst. Deswegen, es hat halt auch einen schnelleren Zyklus. Also du musst einfach nur einen Typen finden, der testet das oder der baut das und hast halt eine Gruppe von 10 Leuten, die das Feature total toll finden, testen das intensiv, dann kommst du halt in den Testing-Branch oder wie auch immer und da geht's halt weiter. Also das hat halt schon eine gewisse Dynamik, die halt definitiv in der kommerziellen Welt fehlt. Außer es ist bei Mac anders, ich weiß es nicht.
Nö, also ich denke, das ist auch die Essenz dessen, was bei Firefox ausschlaggebend gewesen ist. Ich glaube nicht, dass Firefox gewonnen, oder was heißt gewonnen, dass populär geworden ist. Nur aufgrund, ja gut, okay, es ist das Symptom. Das Symptom war dann, dass Firefox technisch besser gewesen ist. Der Ursprung, was das ermöglicht hat, war die Möglichkeit, den Mozilla-Code zu forken. Jetzt haben nämlich ein paar Leute angefangen, die Mozilla Codebase zu nehmen, haben gesagt, okay, das ist alles Schrott, was gerade gemacht wird mit der Mozilla Codebase. Wir wollen gefälligst mal nur einen Browser haben, der wenig Ressourcen braucht, der nur browst und das gut macht. Und haben sich hingesetzt und diesen Firefox geschrieben. Das war meiner Erinnerung nach die Geschichte von Firefox. Und diese Möglichkeit, ein beliebiges Projekt zu nehmen und in eine andere Richtung zu steuern, das ist halt was bei freier Software wirklich faszinierend ist. Das ist jetzt das, was mich betrifft. Da sind dann technische Sachen, dass Open Source qualitativ besser sein sollte als geschlossene Software. Kann man sich überlegen, ob das stimmt, weil Programmierer sich dann sonst mehr schämen würden, ihren Code zu veröffentlichen. Oder dass es halt kostenlos ist. Ja, okay, ist auch ein Punkt, aber ist es vielleicht nicht der einzige Punkt. Andere Sachen sind auch kostenlos, wenn sie von kommerziellen Herstellern kommen, um Leute anzuwerben. Eigentliche Punkt ist, glaube ich, der, dass man Freiheit hat zu forken und beliebige Abhängigkeiten von irgendwelchen Leuten aufbrechen kann, indem man wirklich nur, wie du gesagt hast, ein paar Leute findet und das dann einfach nehmen kann und davonlaufen kann in eine Richtung und gucken, ob es was bringt. Du hast tatsächlich dann Utilitarismus pur. Setzt sich das durch, was am meisten Nutzwert hat und der Markt regelt es.
Aber das ist im Endeffekt eigentlich nur Scratch and Itch auf einer grandiosen Skalierung, oder? Also auf einem großen Niveau.
Ja, kann man so sagen, ja.
Also der SeaMonkey, der Mozilla, ganz normal, oder der Netscape-Browser war einfach zu fett mit dem E-Mail-Client und all sowas. Mhm. Und dann haben sie ja gesagt, okay, machen wir halt so einen Lightweight-Teil. Mhm. Haben sie ja auch durchgezogen bis Version 1. Und da ging es ja bergab mit den ganzen... Genau. Also das ist jetzt meine Meinung. Ich fand das Ding wohl einfach zu langsam.
WebKit.
Ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Das kann man ja hoffen, dass es irgendwann mal auch ein Release geben wird.
Ja, das ist jetzt wirklich die Kräfte des Marktes bei der Arbeit. Es gibt ein anderes Projekt, was auch eine HTML-Engine, eine Rendering-Engine beinhaltet hat. Das war KHTML.
Aus der Aber KHTML ist doch WebKit. Also über ein paar Umwege.
Die haben halt dann einen Fork gemacht. Mhm. Das waren in dem Fall die Apple-Leute, weil sie gesagt haben, ja, wir brauchen endlich mal fürs macOS eine schnelle, gescheite Rendering-Engine, weil irgendwie waren die Browser immer spürbar langsamer unter macOS im Vergleich zu anderen Portierungen.
Und ganz kurz, Gecko ist nicht schnell. Das müssen wir jetzt alle akzeptieren. Egal wie wir Firefox lieben, Gecko ist einfach nicht schnell.
Das ist ja nicht der schnellste, ne.
Vielleicht zu dem, was man gesehen hat, was möglich ist mit KHTML zum Beispiel. Also
ja, klar, man kann das jetzt schön reden, aber es ist einfach nicht der schnellste auf dem Markt oder es ist auch nicht mal annähernd schnell. Also ich finde...
Wobei ich finde eigentlich, dass die Unterschiede mehr oder weniger vernachlässigbar sind. Gut, okay, es nervt schon,
aber... Wenn man schnell sehen möchte, dann machst du Dillo auf oder sowas. Das ist schnell. Oder nimmst den W3M.
Aber in welchen Bereichen sprichst du da? Im
Speicher liegt. Kann er schnell oder langsam sein, wie er will.
Ja. Das ist ja, ich meine, diese Millisekunden, ich würde jetzt mal sagen, das macht den meisten Usern nicht so viel aus. Vielleicht den Hardcore-Surfern oder so, denen wird das spürbar irgendwie auffallen. Aber ich sage jetzt mal, Firefox ist von der Geschwindigkeit her zufriedenstellend. Es ist jetzt nicht so ein Manko, dass ich sage, das ist jetzt der Grund schlechthin, warum ich sofort den Browser wechseln würde.
Also ich muss jetzt persönlich sagen, ich bin schon der Power-User in dem Sinne, dass ich halt schon... Ich habe neulich mal, hatten wir mal so einen Vergleich in einem Chat, wie viele offene Tabs wir momentan haben. Und ich hatte, glaube ich, 72 offene Tabs in einem Browser. Bei Firefox ist bei...
In einem Fenster?
Also ein Fenster, einfach nur nebeneinander. da muss man dann schon wissen, was auf Position 38 ist. Also das ist nicht so einfach. Also.
Ich verteile es immer auf 4 Fenster. Ich habe 4 Camino-Tabs offen, mit jeweils, also 4 Camino-Fenster mit jeweils so 20 Tabs ungefähr.
Oh, das ist krass. Ich dachte, mit meinen 72 bin ich. Bei dir. Ich dachte, mit meinen 72 bin ich schon an der harten an der Grenze.
Da seid ihr aber ganz schön gut unterwegs, Jungs, da muss ich schon sagen.
Ich weiß nicht, was abgeht. Also ich habe da manchmal Tabs offen, die hatte ich vor 2 Monaten geöffnet oder sowas, die ich noch nicht gelesen habe. Und dann meistens sind dann die Nachrichten schon auf der Auto. Also
ja, genau, das kenne ich.
Zu UFO-Sichtung 1990. Das ist nicht mehr relevant momentan.
Ja gut, dann musst du mal an der Stelle vielleicht hinterfragen, wie deine Taktik oder deine Vorgehensweise mit dem Öffnen von Tabs ist.
Alles Interessante öffnen auf der Webseite und dann weiter.
Ja, dann mal angucken, wenn man Zeit hat.
Genau, das versuche ich dann am Wochenende zu machen.
Hat man natürlich nicht.
Nee, und dann baut es halt auf. Und dann versuchst du halt irgendwie die Session zu speichern und machst mal einen Neustart. Das ist die nächste Session, wo du dann halt, keine Ahnung, mit 20 wieder anfängst und dann baust du halt wieder hoch.
Session-Saving ist ein Fluch.
Ich meine, ich bin dann auf dem Niveau, dass ich einfach nur alles öffne, scheiß drauf, und dann suche ich meine History einfach durch mit Emacs. Also,
ich habe ein kleines... Okay, also ich glaube, man kann jetzt mal festhalten, also die Browsing-Gewohnheiten, die hier zutage kommen, die sind nicht gerade Standard. Also
Standard für unser Niveau.
Also für euch vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass die meisten Leute 72 Tabs offen haben. Halt ich bin ja froh, wenn ich mit denen irgendwie... Über die Schulter gucke, wie die browsen, den muss ich manchmal erst sagen, ey, schau mal, es gibt sowas wie Tabs, du musst nicht jedes Mal ein neues Fenster aufmachen. Und von daher, gut.
Klar, und dann, wenn du halt solche Massen an Tabs hast, dann merkst du halt, dass Firefox einfach nicht schnell genug ist an der Stelle. Er ist natürlich wundertoll, also neulich hatten wir Vortragrunde mit verschiedenen Leuten und da hat der Nico einen Vortrag über Websicherheit. Und Websicherheit hat er halt demonstriert mit Firefox und den ganzen Firefox-Plugins. Also Firebug hatte er jetzt nicht, das ist dann dieses JavaScript-Zeug. Aber er hatte dann alle möglichen Live-Header, einfach nur Sachen. Du kannst wirklich, also als Web-Entwicklungsplattform erscheint Firefox echt...
Ja, das kann man schon so sagen.
...den Arsch zu kicken.
Ah, ich finde bei was wir bei WebKit haben, mit diesem Drosera lustig hier...
Ja, gut, jetzt kommen wir natürlich mit Vaporware da, also...
Ja, muss sein.
Du lässt also Nightly-Builds von dir laufen, oder wie?
Ich habe zurzeit sowohl Camino in Benutzung, habe ich vorhin erwähnt, das ist ein... Camino ist ein Fork von... was heißt ein Fork? Also es ist eine Gecko-Engine mit einer Mac-UI drumherum, also ein richtiges Mac-Programm, und dieses komische... Zool, Meta, wir wollen überall laufen und sehen überall hässlich aus, Dingens von Firefox, sondern eben Gecko mit einer richtigen Mac-Umgebung, mit einer richtigen Mac-Applikation drumherum, plus die WebKit Nightly Builds. Die zwei benutze ich gerade zur Zeit, ja. So parallel.
Und WebKit ist auch nativ auf Mac, oder ist es...
Ja, ja. WebKit, also die Nightly Builds nennen sich
also
WebKit.
Das drumherum, also das drumherum.
Ja, ja, eigentlich na, also die Engine heißt eigentlich nur WebKits. Das ist die geforkte KHTML. Und die Applikation, die ich benutze, um die Nightly Builds zu verwenden, nennt sich auch WebKits, macht aber in Wahrheit einfach nur einen Aufruf an Safari, also startet Safari mit einem Verweis auf die WebKit Engine. Sodass ich also Safari als die Shell benutze und die WebKit Engine da reinkommt.
Das ist fancy, ja.
Das ist ziemlich cool.
Und Safari ist so der Browser, der keine Tabs kann, oder?
Safari kann Tabs.
Echt?
Ja.
Ist denn irgendein Browser auf Mac, der keine Tabs kann? Oder die Tabs, oder, keine Ahnung, ich habe vielleicht 3 Stunden Erfahrung mit Mac OS X, das Ding ist mir dauernd abgeschmiert.
Ich glaube, seitdem der Internet Explorer gespielt,
weil
gecheckt
ich Hackintosh hat. Hab. Also es ist schon nicht, weil Mac so scheiße ist, sondern einfach nur inkompatible Hardware.
Also alle aktuellen Browser können Tabs. Ich wüsste gar keinen, der keine Tabs kann.
Es kann uns... Okay, ich war auch ziemlich überfordert mit diesem Apple-Key, der auf einmal da immer gedrückt werden musste. Also deswegen kann auch sein, dass ich da nicht ganz richtig liege. Also.
Du hast es nur nicht geschafft, einen Tab aufzumachen mit deinem Keyboard-Layout.
Ja, weil... Ja, alles... Ja, egal. Auf jeden Fall hat mir da neue Fenster hingebasht und ich habe dann gesagt, mit 72 Dinger kann ich nicht. Also mit neuen Fenster jedes Mal.
Ich glaube, bei Safari muss man das erst einschalten, dass Tab-Support bekommt. Das ist eine Preference-Einstellung.
Aha, siehst du? Der Hackintosh-Benji hat nicht ganz unrecht. Ich denke mal, wir machen aber ganz kurz ein bisschen Luftpause, wie das heißt, zum Erholen.
Musik,
genau. Weil heute haben wir nämlich hier voll die fancy Musik von Robert. Also er hat die nicht selber gemacht, sondern er kennt die Person, die gemacht hat.
Beim ersten Track nicht. Das ist von dem Musikportal Yamendo runtergeladen und der heißt Ashran, derjenige, der das macht, und der Track heißt A Trip in Space.
Hören wir uns mal an.
Ja, hallo. Nur zur Information, der Track, den ihr gerade gehört habt, das war nicht mehr Ashran, das war nur der erste Teil, da war aber was mit der CD nicht ganz in Ordnung. Das war nämlich von Marvelous Marvin der Track Downstairs. Den könnt ihr von tonstube.de runterladen.
Yeah. Fancy.
Frei.
Ist genau.
Frei? Ist er frei?
Ist den, ich kenne den, den Künstler persönlich.
Ja, yeah, cool. Also ja. Das mit Ideologie hat sich halt erledigt. Also. Sobald die Vetternwirtschaft ins Spiel kommt, dann ist alles wieder vorbei.
Ja, das war, da bin ich in Zugzwang, den musste ich einfach bringen.
Naja, wenn es frei ist, ist es ja on topic.
Genau.
Ist ja nicht frei.
Ich habe auch noch andere Sachen. Ja? Nein, stopp mal, du verwechselst das. Ich habe noch was anderes später. Den habe ich um Erlaubnis gefragt. Das ist ein ziemlich interessanter Künstler, der auch einen interessanten Weg geht, finde ich. Ist zwar nicht ganz so frei, wie man sich es vielleicht als Extremist wünschen könnte, aber es ist auf jeden Fall sehr gut.
Also ich kann ihn nur bestätigen, er ist so toll, dass ich ihn mir gleich ins Tab gespeichert habe.
Oh, sogar in den Tab?
Nee, wir wollten jetzt mal weitermachen mit den verschiedenen Lizenzen, die es so in der freien Software- oder freien Dokumentationswelt gibt. Und ich glaube, Mobile hat da sogar eine tolle Liste.
Naja, ich habe jetzt nur mal, damit es nicht ausufert, nicht alle, sondern einfach nur mal die GPL, sollte man erwähnen. Also, dass das so der Grundstein ist, der versucht, auf Software-Ebene hauptsächlich eben die Freiheit zu garantieren und damit so ein bisschen die Grenzen abzustecken von der Freiheit von solchen Projekten und auch die vor Gericht oder ja, ist durchführbaren.
Also ist definitiv die wichtigste Lizenz, kann man sagen. Also in der freien Softwarewelt ist GPL die Lizenz, die am meisten bringt im Endeffekt. Also die kann man nämlich auch, also okay, ganz kurz zu GPL. GPL ist eine Copyleft-Lizenz, das heißt, du gibst die verschiedenen Rechte ab, dass Leute Derivate machen können, das weiterverbreiten können, Änderungen machen können und wenn sie die weiterverbreiten, müssen sie wieder offenlegen. Das heißt, es ist also garantiert, dass immer, wenn eine Änderung gemacht wird, dass die Quelle, also der Code davon, auch offen gemacht wird. Oftmals ist es so, ist es momentan in der heutigen Zeit so, dass man die Quellen, also stell dir vor, ich nehme jetzt Firefox, mache eine Änderung und stelle jetzt Firefox auf meine Homepage und schreibe, ja, das ist der Benny Browser hier.
Stimmt, aber Firefox ist nicht GPL.
Oh, stimmt.
Das ist ein anderer.
Ja, ist die Triple-Licensed inzwischen unter MPL,
GPL? Nee, die haben eine eigene Lizenz. MPL, die Mozilla-License.
Die ist nicht ganz... Nehme ich Dello. Dello ist der kleine, süße Browser. Nehme ich den und mache ihn so krass, dass er so geil ist wie für Firefox. Jetzt, wenn ich ihn zu Hause nutze, muss ich nichts machen. Ich muss ihn also nicht weiter die Quellen verteilen, weil ich nur für private Nutzung mache. Wenn ich ihn aber jetzt weiterverbreiten möchte, auf meiner Webseite zum Beispiel, dann muss ich halt die Quellen offenlegen. Was das heißt, ist, weil die Lizenz aus den 90er Jahren kommt, heißt es, damals war das so, dass du die Quellen auf Anfrage den Leuten zuschicken musst, wenn sie danach fragen. Du musst sie nicht unbedingt mitliefern, aber wenn sie nachfragen, ob sie nicht bitte die Quellen haben können, müssen sie sie bekommen. Und du kannst ihnen auch die Portokosten erstatten lassen, weil das halt einfach, das ist noch Prä-Internet-Ära. Aber heutzutage ist es meistens so, du legst auf dem Server gleichzeitig mit der Binärformat, legst halt die Quellen drauf und hast es eigentlich gecovert, das ganze Zeug. Das ist im Endeffekt die GPL. Und du hast halt, wie gesagt, die Garantie, dass sie einmal frei, immer frei. Also wenn jemand was released und das unter GPL stellt, dann kann er es nicht mehr zurückziehen. Also er kann spätere Versionen schon wieder die Lizenz ändern, weil er ja der Autor ist. Aber einmal frei, immer frei.
Ja, ich glaube, an der Stelle muss man sagen, dass der Hauptwitz an der ganzen Sache ist eben genau der, gerade wenn das in Berührung kommt mit anderen Projekten. Also das ist eigentlich nur so ein Gesetzkonstrukt und so weiter, was vielleicht, wenn man sich durchliest, ziemlich unübersichtlich ist. Aber im Endeffekt hat es halt die Auswirkung, dass jeder, der das benutzt, wird sozusagen Teil von eben dieser freien Softwarewelt und zwingt aktiv jeden, der das nutzen will, auch in diese freie Softwarewelt reinzukommen. Das heißt, es geht einfach nicht. Der Deal ist nicht möglich, dass man sich sagt, okay, da ist was Schönes, das schnappe ich mir und nimm das irgendwie weg irgendwo anders hin und mach damit Geld oder mach sonst irgendwas. Sondern es geht halt echt nur, wenn man dann eben auch Teil von dieser freien Softwarewelt ist. Und das ist die Idee dahinter.
Es ist im Endeffekt eine virale Lizenz.
Genau.
Und das mögen einige und das mögen andere wieder nicht.
Also genau, die Idealisten, die mögen das natürlich extrem und andere Leute weniger. Und
Ich meine, es birgt ja, also ich meine, auf der positiven Seite ganz klar, alles, was einmal frei war, ist mehr frei, und sobald du was Freies nutzt, musst du das Derivat auch frei machen. Das klingt natürlich alles wunderbar, und am Ende sind wir alles so wie, das ist im Endeffekt, das ist die Zombie-Lizenz, also ein Zombie geht los und isst halt das Gehirn von dem anderen, und dann werden halt immer mehr Zombies. Das ist im Endeffekt GPL, also das sind die GPL.
Ich halte ja die Lizenz nicht für frei, sondern für Copyleft. Das ist immer die Frage, wie man frei definiert. Ich finde, die GPL hat so viele Pflichten und Vorschriften, dass man es nicht mehr guten Gewissens frei nennen kann, weil eben die GPL durch diesen Copyleft-Ansatz versucht, jeden zu infizieren, jeden reinzuziehen.
Ja, sie zwingt zur Freiheit.
Dass es niemals mehr irgendwie in Arten genutzt wird, die nicht dieser politischen Motivation von RMS widersprechen. Deswegen halte ich die GPL zwar für Copyleft, aber das mit dem Freiheitscharakter, ich bin halt nicht frei, damit zu tun, was ich will. Oder alles damit zu tun, was ich will. Ich habe immer Pflichten, die ich erfüllen muss, wenn ich diese Software benutzen muss. Und sogar Pflichten, die dann eben nicht nur die Software betreffen, die ich bekommen habe, sondern Pflichten, die dann auch meine Erweiterungen betreffen. Das halte ich für ganz schön fies an und für sich. Deswegen bin ich eigentlich eher der Fan von den BSD-artigen Lizenzen. Und BSD gibt es doch jetzt sogar schon länger als die GPL. Also im Prinzip die ganzen, die X11-License, MIT-License, BSD, das ist so eine Familie von Lizenzen, die auch schon, wo kam da her? Ende 70er, Anfang 80er, keine Ahnung. Da müsste das, glaube ich, herkommen.
Ja, stimmt.
Software, die veröffentlicht wird, lediglich mit dem Ausschluss von irgendwelchen Gewährleistungspflichten. Also keine Garantie, dass es irgendwas tut. Oder dass es
ja gut, das macht die GPL aber auch.
Also. Ja, genau. Aber mehr hat halt die BSD-Lizenz, glaube ich, nicht. Es gab eine Zeit lang diese Advertisement Clause, also eine Klausel, die gesagt hat, wenn du das benutzt, dann musst du auch in Werbematerial erwähnen, dass diese Software eben das und das enthält. Was halt im Prinzip dieser ganzen akademischen Szene geschuldet ist. Also BSD, das steht für Berkeley Software Distribution. MIT ist auch eine Lizenz, die aus einer anderen Universität kommt in den USA.
Sag mal den Namen des Universitäts.
Also eine Universität in Boston.
Ja, mit Massachusetts. Nein, auf jeden Fall.
Ja, die kommen halt aus den akademischen Kreisen, und Akademiker an sich, der gibt halt alles raus, möchte aber halt zitiert werden dafür.
Was sehr starke Implikationen hat, die ich gehört habe. Also das Advertisement Clause ist gar nicht so, ist schon mit Wasser gewaschen. Also.
Ja, das ist durchaus problematisch gewesen, lange Jahre lang. Und ist inzwischen aber offiziell abgeschafft. Also du darfst bei Software, die du mit BSD bekommen hast, die also von, also bei Software, die original von aus dieser Berkeley-Quelle rauskommt, darf man diese Advertisement Clause, also diese Werbeklausel, einfach weglassen. Und ansonsten ist es inzwischen auch üblich, dass die BSD-Lizenzen keine Werbeklausel mehr haben. Da gibt es dann
aber das ist
2-Klausel, 3-Klausel, 4-Klausel-Lizenzen. Und nur die 4-Klausel-Lizenzen haben diese Werbe.
Ja gut, aber das ist immer noch der Punkt. Das ist halt jetzt die BSD 4.3 Sachen von damals, wo du die Advertisement-Klausel rausschmeißen kannst. Mhm. Aber ich bin immer noch frei, die Klausel zu nehmen, weil ich meine, ich entscheide, was die Lizenz ist. Und wenn du jetzt wählst, diese Advertisement-Klausel reinzubauen...
Was sagt ihr denn genau?
Einfach, wenn du Werbematerialien, wie er sagt, es irgendwo zeigst, dann musst du die Autoren kreditieren. Also musst du sagen, die haben
damit welche gearbeitet. Also alle?
Ja, alle. Das ist genau der Punkt. Also wenn ich jetzt ein Produkt baue und benutze da in diesem Produkt Komponenten aus der Software, der Software, der Software, dann muss ich alle Autoren jeder einzelnen Komponente mit nennen. Und zwar immer, wenn ich irgendwie Werbung mache für mein Produkt. Okay. Und das kann sich halt ganz schön summieren. Also man sieht es teilweise auch in irgendwelchen Copyright.txt-Dateien oder in Booklets von irgendwelchen CDs oder Impressumsheftchen, da sind dann ellenlange Referenzen auf, keine Ahnung, Zlib und BSD so und so und was weiß ich was alles für Geschichten. Theoretisch hat, glaube ich, auch die GPL so eine Klausel drin, dass du angeben musst, dass zumindest die GPL zuständig ist für die Lizenzierung gewisser Komponenten. Und ich dachte auch, dass du den Autor in gewissen Situationen nennen musst, aber die...
Darf sie definitiv nicht löschen, also...
Ja.
Nur ist die Frage halt...
Es ist sehr viel begrenzter, also es ist keine Advertisement-Clause, sondern du musst schon irgendwie mitliefern.
Ja.
Ja, so ist das. Also GPL ist Copyleft.
Aber genau, also ich meine, ich glaube, da kann man... Halt so ein
Freiheit ist nicht unbedingt richtig. Was ich halt meinte, ist eher Freiheit im Sinne von dieser Zombie-artigen Bewegung.
Der Virus-Effekt.
Ja, genau, die eine ist einfach eine politische Lizenz. Also die andere ist...
Eine politische
Lizenz. Genau, die andere ist einfach nur eine Lizenz, die sich halt darum kümmert, dass derjenige, der die Software schreibt, seine Rechte durchsetzen kann und macht sich für den stark, denke ich mal, und ist vielleicht auch nicht gerade sehr restriktiv zu anderen unbedingt, aber sie versucht jetzt nicht irgendwie durch politische Interessen irgendwas zu verändern. Und ich finde, das ist halt die Stärke von der GPL. Natürlich sind es auch Nachteile, also so gesehen, dass du Einschränkungen hast, dass du zu Freiheiten gezwungen wirst. Und ich kann es auch verstehen, wenn man das nicht mag oder man da irgendwie sich übergangen fühlt oder so. Aber ich bin jemand, ich programmiere selber zum Beispiel nicht, vielleicht ist es mir deshalb so egal. Ich sehe halt einfach nur den Benefit von dem Gebilde, was sich so langsam aufgrund von der GPL eben ausbreitet. Oder ich meine, da sind auch noch viele andere Sachen dabei, aber so grundsätzlich das, was da passiert, das finde ich halt extrem gut einfach und das unterstützenswert. Also von daher bin ich total der Verfechter von der GPL.
Ja. Also ich finde die auch halt, ich finde die eigentlich von der Idee her recht cool, nur manchmal ist man halt auch in der Situation, dass man nicht unbedingt alles möchte, was sie halt zeigt. Man möchte einfach nur gerne ein bisschen lockerer mit den Sachen umgehen können und das hast du halt mit der GPL an einigen Stellen nicht. Das Ding ist halt, wie gesagt, hat zu viele Restriktionen.
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass die ziemlich viel Ärger haben und ich weiß, da gibt es ja die Electronic Frontier Foundation, die sich da ziemlich stark macht, um auf legalem Weg dafür die Gerechtigkeit zu sorgen und ich glaube, die haben auch schon ziemlich viel um die Ohren, überhaupt mit so Kleinigkeiten, eben genau das, was wir jetzt vielleicht sagen, ah, komm, das können wir jetzt nicht so eng sehen und so weiter. Aber ich glaube, es hat schlussendlich schon seinen Grund, warum der ganze Kram, der da drin steht, da ist. Also
wenn wir es jetzt von der EFF, wenn wir es von der EFF haben, dann, also die EFF macht ja keine Lizenzgeschichten, da ist ja dann eher noch die FSF zuständig für. Also die Free Software Foundation macht teilweise ja Beratung oder Unterstützung halt, wenn es darum geht, GPL-Verletzungen irgendwie zu verfolgen.
Ja, die fechten das aus halt.
Ja, also ausfechten kann es immer nur jemand, der wirklich ein Urheberrecht hat.
Gut, aber die stellen sich dann ja in die Position, Beratende, dass sie sagen, dass sie dann übertragen die Rechte und so weiter und dann da aktiv werden können. Weil die meisten Programmierer, die es da geht, die sind irgendwie kleine Leute, die das hobbymäßig machen und die haben gar nicht die Ressourcen und gar nicht das Know-how. Und da zum normalen Anwalt zu gehen, geht halt nicht. Und dafür ist, glaube ich, die
Die EFF macht das vielleicht auch, aber was definitiv ein großer Force ist in der Welt, ist halt die FSF. Also wenn du FSF im Programm schreibst oder sowas, dann bist du eigentlich gezwungen, oder nicht gezwungen, dir steht halt frei, deine Copyright-Sachen der FSF, also der Free Software Foundation, zu übertragen, damit im Falle, dass sie angegriffen werden, dass sie das regeln können. Die haben halt Ressourcen und sowas, die haben extra Geld in die Seite gelegt für solche Kämpfe, die sie halt ausfechten sollen. Deswegen, nur mal als Beispiel, wenn du Sachen in den E-Mails-Distributionen mit reinbringen möchtest, dann musst du das Copyright von dir selber aufgeben. Was halt in Amerika kein Problem ist, aber in Deutschland kannst du dein Copyright nicht weggeben. Du kannst halt nur die ganzen Rechte dem Ding überschreiben, aber Copyright als solches kannst du nicht weggeben. Du bist also immer der Copyright-Halter. Ja gut, also was wir vielleicht auch erwähnen sollten, ist ganz klar Harald Welte und die GPL Violations Webseite. Ich glaube, das bekannteste Projekt, also er ist einer der Autoren des Netfilter IP-Firewall-Zeug-Stack von Linux. Und das ist natürlich etwas von den etwas kommerziell interessanteren Teilen des Kernels. Deshalb wird das halt auch in verschiedenen Sachen genutzt. Also was ein Beispiel wäre, sind diese Router, die WLAN-Router oder sowas. Linksys, Tochterfirma von Cisco, oder war vielleicht mal, weiß ich nicht, ob es immer noch stimmt. Auf jeden Fall, die hatten halt Linux-Kernel genommen und haben das dann halt verteilt und ohne die Quellen offen zu legen. Dann kam halt Harald Welte, weil er der Rechteinhaber ist, hat er halt die halt verklagt. Dann haben die sich, glaube ich, aber außergerichtlich getrennt, indem dass sie gesagt haben, okay, Entschuldigung, wir sind... wir waren so doof und jetzt kriegt ihr alle den Quellcode und jetzt gibt es halt mittlerweile verschiedene Projekte, dass du deine eigene Linux-Distribution auf den WLAN-Router raufpacken kannst. Also OpenWRT, FreeWRT, DDWRT oder Freifunk. Keine Ahnung, alles Projekte, die man vielleicht mal angucken kann. Ist ein schnuckeliges Projekt und sowas ist halt, an der Stelle hat es halt echt coole Effekte, weil du halt die Leute zwingen kannst, die Quellen offen zu legen. Und dann hast du halt den Effekt, dass Hardware, die du halt zu Hause stehen hast, die aber im Endeffekt abgeschlossen sind, hast du halt mit diesem Stupfweg, dass du halt die GPL forcieren kannst, hast du halt den Weg, dass du halt wieder das Teil wieder für dich komplett offen machen kannst. Dein Router ist im Endeffekt auch wirklich deiner. Also Es ist jetzt nicht nur so ein Leasing-Projekt.
Gut, das ist jetzt ein Punkt, wo die GPL eingesetzt wurde, um was auszuhebeln aktiv. Aber ich glaube, schlussendlich ist es nicht der Sinn von der ganzen Sache, sondern...
Doch.
Ja, natürlich, also im Kampf dagegen...
Das Freiheiten von RMS.
Genau, ich glaube, die Idee dahinter ist nur, dass man das von vornherein, also dass es jetzt nicht auf kämpferischem Weg irgendwie unbedingt passieren muss, sondern eigentlich ist die Vorstellung, glaube ich, dass es grundsätzlich einfach immer so ist.
Und, es sollte immer so sein, ja.
Genau, also das ist jetzt nicht... Man soll jetzt nicht unter der GPL das Tool der Wahl verstehen, um irgendwelche Firmen zu irgendwas zu zwingen, grundsätzlich. Oh. Also, ja. Also es ist keine aggressive, die hat nicht als Ziel das aggressive also glaub, Vorgehen gegen Firmen, sondern das Sicherstellen einer freien digitalen Welt eben, denke ich. Also das im optimalen Fall sollte die Firma von sich aus sagen, okay, ich baue jetzt irgendwie das Gerät XY und das stellt den ganzen Kram unter GPL.
Aber damit du Firmen sowas bewegst, musst du halt einen
Token
in der Hinterhand haben und das ist halt in dem Fall halt die GPL. Plus, wie gesagt, gekoppelt mit dem Matfilter-Projekt ist es einfach nur das Killer-Argument für freie Software momentan. Also ich weiß nicht, was ich meine, das ist definitiv der Part, der halt überall genutzt wird.
Ja, ich meine, in der BSD-Welt gilt halt dann eher das Argument, das Teure an Software ist die Pflege von Software. Und aus diesem Grund hat man auch dann bei eben nicht Copyleft-Lizenzen durchaus auch eine Motivation, die Patches, die man macht, wieder zurück in den Upstream zu bringen, also wieder zurück an das Originalprojekt zu geben, damit die das dann auch pflegen und weitermachen. Weil man möchte ja gerade eben, wenn man so ein Produkt auf den Markt wirft, das Produkt halt rausbringen und dann das nächste machen und sich nicht mehr um das alte kümmern. Insofern wird es auch da gemacht, so Patches wieder zurückzuschicken. Also es ist ja nicht so, dass es da gar keinen Rückfluss gibt. Aber man kann halt Leute zwingen mit einer Copyleft-Lizenz.
Das ist halt der Knackpunkt. Auf eine gewisse Art und Weise ist es ja auch schön, muss ich auch zugeben.
Ja. Das ist halt ein anderer Ansatz. Der Punkt ist der, es wollen beide Wege erreichen, die Welt freier zu machen. Freier in dem Sinn, dass ich halt wirklich Geräte, die irgendwo rumstehen, auch verändern kann nachhaltig noch. Dass ich... alles verändern kann.
Klar.
Und der eine Weg ist halt, wir erlauben jedem alles. Und der andere Weg ist halt, wir erlauben jedem alles und infizieren ihn dann, dass er das machen muss, so wie wir das denken.
Brand.
So, vielleicht nochmal Musik?
Ja, aber ganz kurz vielleicht zum Abschluss dieses Segmentes. ganz kurz, ich würde es so zusammenfassen, dass BSD eher in Richtung geht, wir wollen einen Standard setzen und alle kommerziellen Firmen oder sonstige Säule können das Ding einfach nehmen und machen, was sie wollen. Natürlich müssen wir in dem Source drin stehen bleiben, aber wir wollen eher einen Standard schaffen und ihr könnt alle adaptieren und dann gucken wir mal, wo wir sind. Und GPL geht halt eher den Weg, dass wir infizieren alle und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und deswegen denke ich, das kann man gut sehen, du hast ja gesagt, BSD IP Stack wurde in Windows NT, glaube ich, genutzt.
Das ist damit die Welt verbessert. Das ist
definitiv. Also definitiv. Und das ist halt auch nobel an einer Stelle. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal Musik mit dem ganz geilen Slash-Temp-Artist.
Bis gleich. Und zwar.
Stars, not even any interesting phenomena like quasars or black holes or reticents. Just parsecs and parsecs of nothing. Nothing.
Captain.
Das hier aus. wenn ihr uns gerade mitten im Lied gehört habt, dann liegt das daran, weil das Lied war eine CC-lizenziertes Zeug. Das können wir halt auch ein Derivat wahrscheinlich von gestalten. Das haben wir gerade gemacht. Wir haben es ein bisschen geremixed.
Genau, das waren die Pentatones mit Maus und Bass.
Featuring Robert.
Nee, featuring Cantulia.
Ja, und Robert. ja, wir wollten vielleicht ganz kurz nochmal auf die EFF eingehen von gerade eben. Und zwar, wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die gar nicht so stark Lizenzen machen. Das ist eher die FSF. Aber die EFF stellt sich generell für freie digitale Rechte oder nicht nur digital, sondern eigentlich für Rechte der Menschheit stellen die sich eigentlich ein in Amerika. Also wenn, ich meine, einer der Themen, die wir beim CCC verfolgen, sind ganz klar Überwachung und solche Dinge und Privatsphäre. Und die EFF ist da stark ein Vertreter davon. Also nicht von der Überwachung, sondern eher von der Privatsphäre. Und die sponsoren halt oder sponsorieren halt so Projekte wie Tor, dieses anonyme, also dieses Teil, was halt dich anonym im Netz bewegen lässt, mit einem super schnellen Speed. das ist definitiv ein Projekt von den EFF-Leuten. Und ich glaube, Mike weiß da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dazu, was sie so in der gerichtlichen Welt so machen.
Die EFF? Naja, also die EFF setzt sich halt für Freiheit im weiteren Sinne ein. Also solche freien Lizenzen sind eine Möglichkeit, Freiheit für End-User und Benutzer zu bringen. Eine andere Sache, die gemacht werden muss, ist die Verteidigung von Freiheit. Zum Beispiel bei der Benutzung von Kommunikationsmedien, dass halt nicht überwacht wird, mit wem, wann, wo, wie ich rede. Oder Freiheit, ja, was macht die EFF noch? Also das wäre dann jetzt das Beispiel mit Tor gewesen. Dann, ich glaube, in den USA haben sie unter anderem Gerichtsverfahren laufen wegen der Überwachung von Amerikanern durch die NSA oder war das die ACLU? Ich weiß nicht, ich glaube, die EFF war da auch mit dabei.
Ich denke mal, die machen da auch ein bisschen kollaboratives Arbeiten. Ich meine, wenn die beide für Freiheiten stehen, dann glaube ich, arbeiten die schon zusammen.
Ja, die EFF kommt halt aus einer Ecke, also EFF bedeutet Electronic Frontier Foundation. Die kommen aus einer Ecke, wo man sich Gedanken gemacht hat, ja, jetzt haben wir hier unsere tollen Online-Gemeinschaften, Online-Welten hin und her, oh, Cyberspace, ich hab's gesagt.
Yeah, Cyberspace.
Und haben sich gefragt, ja, jetzt, das ist ja alles schön und gut, und wie geht es hier weiter mit unseren Online-Communities? Müssen wir da jetzt dann auch irgendwie mal sowas wie eine Online-Regierung uns geben, wenn jetzt hier viele Leute da reinkommen und sich jetzt irgendwie reglementieren sollten? Was man halt hat online, ist die Netiquette, aber brauchen wir da irgendwie mehr? Können wir da irgendwie politische Sachen aufziehen? So eine Art eigene Regierung? Was müsste man da für Rechte haben oder nicht haben? Müsste man vielleicht die Rechte, die wir online haben, schützen vor möglichen Repressalien aus der realen Welt? Wir haben ein bisschen versucht, hier mit dieser Online-Welt ein Experiment zu machen, wie weit man gehen kann ohne Reglementierung. Und das entspricht im Prinzip auch der Herkunft und dem Charakter des Internets. Das war ja lange Zeit einfach nur eine lose Vernetzung von Rechnern und dann hat man geguckt, okay, was passiert da drauf? Man hat keine Regeln gehabt, jeder konnte mit jedem reden und was sich dann daraus ergibt, war völlig freigestellt, ohne Reglementierung. Es hat sich alles selbst reguliert. Und aus dieser Szene kommen noch die EFF-Leute und versuchen weiterhin, das so zu halten, dass man im Internet online alles tun und lassen kann, was man möchte. Auch da gibt es natürlich Grenzen, aber die Grenzen sollten halt möglichst klein sein. Im Prinzip sollte man
Freiheit total genießen können, denn man hat ja online nicht das Problem wie in der realen Welt, dass man irgendwo Leib und Leben gefährden könnte, sondern online ist ja nur im Prinzip ein Treffen von freien Geistern. Und dann sollen die sich doch über alles unterhalten können, was man sich so unterhalten kann.
Definitiv. Also
das wollen sie verteidigen.
Ganz klar. Also das sind natürlich wieder nur Speech-Verfechter, wie wir alle hier wahrscheinlich auch. Mhm. Nicht so aktiv vielleicht, aber auf jeden Fall, was sie wahrscheinlich auch total ein starker Gegner sind in Amerika, definitiv Net Neutrality. Dass sie halt gerne das so behalten, den Status quo eigentlich behalten, wie wir momentan haben. Dass es nicht mehr kostet, wenn wir auf The Pirate Bay gehen, als wenn wir auf Yahoo oder auf CNN oder Fox News oder sowas gehen. Also das ist da schon Unterschiede. Also sie sollen eigentlich nicht reglementiert werden und das soll nicht mehr kosten, auf freie Seiten zu gehen, als auf kommerzielle Fernseh Webseiten, die stark mit dem Fernseh eigentlich, das sind so Dinge, die halt einfach
Müssen wir kurz erklären, was es ist, Netzneutralität. Also es gibt die Möglichkeit, bei Computernetzwerken bestimmte Arten von Datenverkehr zu priorisieren. Aber macht das normalerweise zum Beispiel, um Livestreaming- oder Telefoniepakete zu priorisieren, damit die in Echtzeit ankommen, während irgendein Download von einer Datei oder eine Website, auf die man gerade braucht, das muss nicht in Echtzeit laufen. Man kann dann aber solche Quality-of-Service-Aspekte eben auch in eine andere Richtung missbrauchen, in Anführungsstrichen, dass man sagt, ja, du möchtest, dass deine Seiten schnell ankommen, du brauchst Schutz, ja, und dann halten wir mal die Hand auf. Sprich, es werden dann kommerzielle Angebote priorisiert, die kommen schneller durch, als Angebote, die nicht extra dafür bezahlen, dass ihre Daten schnell ankommen. Mhm.
Ja, Google hat ein Angebot, das du nicht abschlagen kannst.
Ja, genau. Ja, nicht Google, dann halt, wer macht das dann? Die ISPs würden das, glaube ich, dann machen.
Ich denke mal schon, dass Google da, wenn es soweit ist, dass sie schon bezahlen werden, dass sie schnell sind.
Ja, es gibt.
Ja. Obwohl
es
natürlich.
Gibt in anderen Richtungen sowas durchaus schon jetzt. Also es gibt spezielle Dienstleistungen, die man in Anspruch nehmen kann, um Daten schneller an den Mann zu bringen. Klar. An die Frau oder an den User. Hm. Mir fällt da jetzt Akamai ein, da gibt es noch ein paar Firmen, die sowas machen. Die machen so eine Art Parallelnetzwerk auf und haben dann an verschiedenen neuralgischen Punkten im Netzwerk Exit-Nodes quasi, okay, und können dann dafür sorgen, dass die Daten überall in sehr guter Geschwindigkeit zur Verfügung stehen. Dadurch, dass sie Spezialserver aufstellen, die dann ja an diesen neuralgischen Punkten Daten anliefern können, ohne dass man eine Anfrage irgendwo über X-Hops weit weg anfragen muss.
Na denn.
Aber das ist dann, hat nichts zu tun mit einer absichtlichen Verschlechterung der Qualität oder einer absichtlichen Priorisierung, sondern es sind einfach mehr Server.
Ja, ja, klar. Ja.
Das ist also nicht böse in dem Sinn.
Aber ich glaube, worum jetzt bei Netzneutralität geht, ist echt eigentlich der gleiche Grund wie bei der freien Software. Es geht einfach um Macht und Kontrolle. Und beziehungsweise die Anstrengung, sich davon loszusagen einfach. Und das extrem schade ist eben bei der Sache, finde ich, man hatte die Freiheit die ganze Zeit und jetzt wird sie aktiv abgebaut. Bei der Software ist es eher andersrum. Also da gab es eher mehr Kontrolle schon von Haus aus, irgendwie die großen Firmen eben, Microsoft und so weiter.
Und nicht unbedingt, also In den ganz frühen.
Ja, Anfängen. Ganz früher, aber ich meine jetzt, wo, sagen wir mal, Internet und Computer Mainstream geworden sind, also da ist es schon alles, man muss jetzt eher mal versuchen, von dem ganzen Microsoft-Zeug erstmal runterzukommen und ich glaube, das ist halt auch so das Ziel von so einem freien Ansatz.
Gerade das Internet hat eigentlich immer auf offene und freie Software gebaut. Deswegen ist es gerade erfolgreich geworden.
Ja, gut.
Aber was du meinst, sind durch so Desktop-Geschichten.
Genau, ich meine eher das so aus der User-Perspektive einfach. Also wo die Anstrengung jetzt momentan ist, eben Leute benutzt freie Betriebssysteme und freie Software und so weiter und so fort, wo man eben dafür kämpft. Und auf der anderen Seite ist es beim Netz selber so, dass es jetzt genau andersrum ist. Das ist ziemlich schade, finde ich eigentlich, die Entwicklung.
Ja, also ich kann dazu nur sagen, dass wenn es so kommt, dass man für manche Seiten geblockt werden, das ist natürlich wieder total starker Angriff auf Meinungsäußerungen und Freedom of Speech und alles. Das, man muss sich halt auch vor Augen halten, dass du bist halt im Netz dein Gateway zu den Seiten, zu dem Content, den du nicht unbedingt magst oder nicht unbedingt gut findest, ist halt echt nur ein kleines X-Kreuzchen oben rechts im Fenster weg. Also wenn du das nicht magst, dann klickst du auf den X und dann ist es weg. Das muss man nicht reglementieren. Also ich meine, Aber gut, das ist ja so philosophisch. Ich bin da generell dafür, dass man nichts reglementiert. Und wenn du das nicht magst, dann gehst du von der Seite weg. So einfach ist es im Endeffekt. Aber da, glaube ich, wird jetzt nicht groß gegen...
Wie im realen Leben auch.
Ja, natürlich. Aber es ist halt im Netz noch einfacher. Du musst nicht dich physisch wegbewegen von der Person, die du nicht magst oder die dich irgendwie beleidigt oder sowas. Du musst echt nur einen Knopf drücken und dann bist du draußen.
Es gibt doch dieses Gehype auch mit dem...
Meinst du nicht?
Naja, es gibt natürlich dann auch noch Aspekte insofern, dass es nicht nur darauf ankommt, was du siehst, sondern auch das, was die öffentliche Wahrnehmung ist. Wenn du natürlich in einem öffentlichen großen Forum einfach Lügen verbreitest, dann muss es durchaus auch Möglichkeiten geben, ja, zumindest mal eine andere Sichtweise zu präsentieren. Ich sage gar nicht mal, dass es eine Möglichkeit geben muss, das dann irgendwie rauszuklagen, weil das ist sowieso witzlos, bringt nichts, haben wir oft genug gesehen. Also, aber wenn zumindest offensichtlich falsche Sachen oder offensichtlich wirklich auch Content, den man nicht haben will, sowas soll es ja auch geben. Wenn sowas kommt, dann muss man das durchaus auch verfolgen dürfen.
Es gibt
ja auch die Selbstreinigungskräfte des Netzes, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich denke durchaus, dass sowas angebracht ist, auch Trolle rauszuekeln oder sonstige Sachen zu entfernen, aber halt, ja.
Was ich meine, ist eher im Endeffekt, klar, der Inhaber der Webseite entscheidet immer noch, was er bannt und was er nicht bannt. Was ich nur meine, wenn du dich aus Versehen auf einer Neonazi-Webseite befindest, dann sollte man die nicht bannen, sondern du sollst einfach nur das kleine X drücken und dann bist du weg. Das war's dann für dich. Du kannst natürlich dagegen flamen oder was du sonst so für lustige Sachen hast, aber bannen ist definitiv nicht der richtige Weg. Das ist halt dieses mit Zensur. Zensur schadet im Endeffekt nur dir selber, weil du dir selber eine Meinung entfernst. Also einen Meinungsblickwinkel nimmst du dir selber weg.
Ja, ich glaube, die grundsätzliche Problematik liegt eher darin, die Frage, wer bannt? Wer hat die Macht, das zu tun? Ja. Ich meine, bei Sachen, wo sowieso jeder eigentlich einverstanden ist, aber fast jeder, da ist es, denkt man sich, mein Gott, da gibt es halt keine Probleme. Das Problem kommt eher dadurch, dass du anfängst, dir ein Instrument aufzubauen, mit dem du halt auch Schindluder treiben kannst. Und dann ist die Frage, wem gibst du das in die Hand? Und ehrlich gesagt, ich persönlich hätte jetzt kein Problem damit, wenn alle Neonazi-Seiten gebannt werden. Weil,
ich schon.
Gut, im Endeffekt heißt es natürlich, dass du dich entscheidest für ein bestimmtes Modell. Aber ich meine, die Tatsache, dass es keine Neonazi-Seiten mehr gibt, damit könnte ich jetzt leben, ja. Nur halt das, was das eben bedeutet, das ist, glaube ich, die Problematik. Dass man da echt so ein Korrektiv einbaut irgendwie, das ist halt bedenklich.
Also ich bin definitiv auf dem Niveau, dass wer kann für mich entscheiden, was ich mir anschauen darf und was ich mir nicht anschauen darf. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand außer mir selber ist, der das entscheiden kann. Aber bevor wir jetzt off-topic gehen, lass uns mal zurückgehen auf offene Standarde. Nicht, dass ich jetzt das letzte Wort unbedingt haben musste, aber so ist es halt in Benjis Radioshow. Nein.
Benji Radioshow.
Nein, wir sind natürlich hier Def Radio. Nicht vergessen, Def Radio, Free FM, 104? 2. 102,4? 6. Yes. Mein Lieblingssender, habe ich dauernd im Radio. Ja, offene Standarde. Ich meine, hatte Mike ganz kurz angesprochen, dass das Internet ja auf offenen Standarden basiert. Und das ist einer der Gründe, warum wir jetzt, also wir nicht, warum das Internet so groß geworden ist. Einfach nur, weil alles halt frei ist. Jeder kann sich die Spezifikationen runterladen und wer Interesse daran hat, kann er halt implementieren. Macht das natürlich alles sehr lustig. Und offene Standarde hatte ich ja ganz am Anfang schon angesprochen, dass wenn du mit Robert dich im Chat unterhältst, was du ja nur über XMPP machst, weil alles andere ist ja the böse, evil, hasserfüllte sonst was Service.
Nee, alles andere nicht, zum Beispiel Google Talk nicht. Weil die benutzt das auch.
Gut, da hat natürlich den Effekt, dass sie wahrscheinlich alles sammeln, oder?
Ja, natürlich, das ist die Kehrseite der Medaille.
Ich meine, für die ist es ja natürlich offen. Alles ist frei und deswegen ist alles für die freien Datenbank reinfließen.
Und es reicht ein Buddy in deiner Buddy-Liste aus, damit Google weiß, genau weiß, wann, wo, wie du online gewesen bist.
Ja gut, das ist halt die Sache mit der freien Software und freien offenen Standards. Die kann eben jeder benutzen und jeder kann alles damit machen, so wie es bestimmt auch Webseiten gibt, die nicht gut sind.
Tja. Ja. Aber gut.
Das ist natürlich dann, ja, komm, machen wir doch da weiter. Also es gibt gerade für solche Online-Geschichten einen Punkt mal, Daten, die mit freier Software generiert werden, sind nicht unbedingt auch unter das freien Software-Lizenz. Das heißt, populäres Beispiel wäre der GCC-Compiler. Nur weil ich meine Dateien mit dem GCC habe kompilieren lassen, stehen meine Dateien dadurch nicht zwangsweise unter der GPL. Und auch Logdateien, wenn wir gerade bei dem Google Talk Beispiel sind, Logdateien haben natürlich auch nichts, keinen Virus-Effekt. Also die müssen nicht veröffentlicht werden. Was es aber gibt in den neueren Versionen der GPL, ich weiß nicht genau, ob das immer bei der GPL V3 drin ist oder ob das diese GPL Afero-Geschichte irgendwie braucht. Das ist irgendwie eine Erweiterung, die vorschreibt, dass Online-Dienste, die unter Verwendung von eben solcher GPL hin und her lizenzierter Software erbracht werden, dann auch irgendwie den Quellcode veröffentlichen müssen.
Ja, da ging es darum, dass der User irgendwie, wenn er auf dem Webserver browst, ja quasi eigentlich auch aktiv den Server benutzt. So habe ich das, glaube ich, verstanden. Und oder eben Dienste, die da laufen, wie du gerade gesagt hast. Und dass sich dadurch halt rechtlich irgendwelche Sachen ergeben, die irgendwie so noch nicht bedacht wurden. Und da wurde die eben erweitert um genau diesen Punkt. Weil
und an der Stelle setze ich persönlich für mich Grenzen, was ich akzeptabel finde von diesem Virus und von diesem ideologischen Aspekt. Ich meine, ich nehme wieder als Beispiel Emacs. Wenn man Emacs die Newscript sich durchliest, so was alles für Patches kommen, dann schaut man mal so, und Richard Stallman ist sehr aktiv. Also das ist halt, wie gesagt, der Typ halt mit seinem E-Mail-Client, der halt dreht halt ab.
So kann man ihn auch beschreiben.
Und dann kommen halt so Patches wie zum Beispiel, oh, ich habe jetzt hier ein Interface geschrieben. Ich meine, Emacs ist wie gesagt ein Environment, kann alles drin machen, Media Player und so. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein kleines Plugin geschrieben, mit dem du dir MP3s anhören kannst. Dann kommt Zottelbär und sagt, so nicht, das kommt nicht in Emacs rein, weil es erlaubt dir nicht, freie Sachen abzuspielen.
Und an der nicht Stelle, freie Sachen abzuspielen.
Genau, weil wenn du halt ein MP3-Interface hast, bist du nicht am selben Niveau, wie du ein OGG-Interface hast.
Ja, das betrifft jetzt nicht mehr Copyright, also Urheberrecht, sondern Patentrecht.
Er geht halt zu weit mit seinem... Er baut Sachen nicht ein, die ich persönlich einbauen würde, einfach nur aus Pragmatismus. Ich möchte gerne...
Gut, ich finde es insofern halt konsequent. Macht er das ja, er ist konsequent. Also er wäre ja irgendwie... gut, er ist vielleicht schon ziemlich extrem, aber...
Muss er ja.
Ich sag mal, es macht doch nach seiner Logik Sinn, wenn er versucht, mit der GPL was aufzubauen, dass er es nicht am anderen Ende wieder abbaut. Also ich meine, das ist ja gerade die ganze Idee dahinter.
Ich verstehe das schon. Ich sage nur, für mich an der Stelle stoppt es halt. Und das ist genau wie dasselbe mit dem Beispiel des Server-Nutzen, dass alles, was ich auf dem Server mache, der auch dann gleich unter die GPL oder die GFDL oder wie auch immer, diese Dokumentationslizenzen fällt, da ist für mich persönlich halt der Punkt halt, dass, nee, Schluss.
Ja, aber warum? Du kannst doch eigentlich Emacs einfach forken und da das dann mit reinbauen.
Das ist richtig, ja. Könnte man machen, nur du, Emacs hat schon ein bisschen Probleme mit der User-Base, dass du, es gibt schon ein paar Forks und die noch weiter auszusplitten und plus, wer wird jetzt unbedingt mein Emacs nutzen, nur weil der jetzt einen MP3-Player hat.
Siehst du, so gesehen hat man trotzdem eine Machtposition, wenn man so ein Projekt leitet, aber nicht keine ausschließliche, also so dezentral ist das gar nicht dann organisiert.
Also dir steht es halt frei, nur du bist halt natürlich durch diesen Mob-Rule bist du halt einfach nur, bist du halt gezwungen, ein bisschen den Mainstream zu folgen, weil, außer natürlich, es gibt, keine Ahnung, 200 Leute, die genauso wie ich fühlen, dass, oh, ich hätte jetzt auch mal diesen scheiß MP3-Player in meinem Emacs, dass man dann auf einmal, ja, yeah, jetzt haben wir hier den Media-Emacs und so, und jetzt haben wir voll MP3 und was wir noch anspielen. Media-Emacs. Ich meine, jetzt kleine Trivia, Emacs hat ein Videoschneid-System eingebaut.
Echt?
Ja. Also, okay, eingebaut als Plugin natürlich verfügbar.
Ja, das hat alles auch so einen guten Editor, gell?
Da wären wir wieder bei Joke Nummer 1, wenn man nach Emacs-Jokes googelt. Jetzt muss jemand sagen, Ed ist der wahre Editor und dann lachen wir alle. Ja, okay.
Ed ist der wahre Editor.
Genau. Nee, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich nach Hause gehe und ich schaue in den Chat, dann sehe ich bestimmt Leute, die den Joke gemacht haben. Zu euch sage ich nur, nicht lustig, Jungs. Echt, das ist echt nicht mehr lustig. Nee, offene Standarde wollten wir vielleicht noch ganz kurz fertig machen, während Mike sich hier bepisst vor Lachen. Ja, ach ja, noch mal ganz kurz, wer die anderen Sendungen vorher nicht gehört hat, Mike nutzt Nano.
Ja, Nano ist super, ein Writer.
Ich sag nur ein ganz großes Roffel dazu.
Also ich benutze, wenn es geht, nicht mal die Konsole, also von daher ist bei mir G-Edit angesagt.
G-Edit. Ja, was ich inzwischen ganz, ganz häufig benutze, ist Genie.
Oh, das benutze ich auch.
Ja, ist ganz nett eigentlich.
Gibt's
Und Eclipse, aber.
Gibt es auch unter Windows, glaube ich, das Genie.
Es sind halt
Writers. Habe ich gesehen, es gibt es sogar für Windows.
Echt?
Ich meine, was natürlich ein super geiler positiver Aspekt von dieser freien Softwarewelt ist, einfach nur diese Diversität von Sachen, die es halt gibt.
Auch ob das so positiv ist, ist die Frage. Der Effekt davon, dass ein Gutes da unter den vielen ist, ist dann, glaube ich, ganz toll, aber.
Ich mag halt nicht diese monotone Welt, wo, okay, jetzt Microsoft baut jetzt ein Excel und dann, okay, Excel ist anscheinend der Weg, den man jetzt gehen muss. Ich meine, Excel ist eine wunderbare Software. Ich meine, das ganze Konzept davon ist saugeil, hat wahrscheinlich sehr viele kleine Unternehmen revolutioniert.
Also Spreadsheets.
Spreadsheets ist ja super geil. Mhm. Nur, das ist, dass man halt, wenn man eine kommerzielle Firma ist und dann kannst du, ich denke mal, du kannst nicht viel andere Sachen probieren, weil du kannst dann schnell ins Wasser fallen. Aber wenn du einfach nur als Hobbyprojekt machst, dann findest du vielleicht andere Leute, die halt daran Interesse haben und dann sagen, oh ja, geil, wir machen nicht Spreadsheets, sondern wir machen jetzt...
Das ist wahr.
Ja, ja. Wobei das natürlich halt empirisch nicht wirklich so tragfähig ist, was du da sagst, weil freie Software, die ich gesehen habe, macht wirklich hauptsächlich nur, ja, das ist was ist das auf Deutsch? Scratching itches.
das ist aber gut.
Also freie Software programmiert halt Sachen nach, weil sie haben wollen. Oder ändern Sachen, weil sie geändert haben wollen. Aber ich sehe das sehr, sehr selten, dass freie Software wirklich irgendwo jetzt innovatives Neues für den Markt macht, weil sie sich davon verspricht, Marktanteile zu kriegen.
Oh ja, der Markt ist ganz klar. Das ist nicht der Punkt, was ich vollkommen verstehe. Ich meine, was ich oftmals, wenn ich mit diesen Leuten Diskussionen habe, wegen freier Software und warum Linux denn so rockt in der Programmiererwelt, aber so stinkt bei den Grafikbearbeitungen und Videobearbeitungen und sowas, ist einfach nur, Programmierer haben halt ein Interesse, was ganz, ganz oben steht. Sich selber produktiver und sich selber das Leben angenehmer zu machen. Ergo werden sie halt Sachen investieren wie, wir schreiben besser einen Editor, wir schreiben besser einen Compiler, wir schreiben bessere Libraries, damit wir Sachen bauen können. Ich denke mal, es ist eigentlich nicht so der Fall, dass man sich hinsetzt, der Superprogrammierer ist, Emacs liebt und alle Kommandos kennt und dann auf einmal ein Videosystem zu schreiben.
Das stimmt nicht, da muss ich jetzt mal einhaken. Das ist nämlich genau auch der Grund, warum ich die Liste hier mitgebracht habe. Es gibt immer mehr Programme, die genau nämlich das machen. Also ich merke das, weil ich hab mehr mit so Sachen im grafischen Bereich zu tun.
Darf ich ganz kurz nochmal zu machen? Was ich meinte ist, Linux rockt alle anderen Betriebssysteme in dem Markt einfach weg. So mit Sachen mit Emacs und Vim und sowas.
Das hat seine Stärken, ganz klar da.
Aber natürlich, es gibt immer, GIMP ist zum Beispiel ein Beispiel von einem Video, von einer image-basierten Editier-Dingsbums-System. Klar, das gibt's auch. Was ich nur meine ist, da wo die wirklich exzellent sind, sind halt einfach in den Programmierumgebungen. Aber kannst du gerne.
Ja, also was ich halt jetzt dazu sagen wollte, war, dass ich halt so eine Entwicklung sehe, eben weg von dieser von diesem Status, dass Linux halt echt so das Revier ist von Programmierern und alles andere ist halt vielleicht so ein netter Ansatz oder so. Also was ich sehe, ist, dass erstens die ganzen Programme, die wirklich was taugen, langsam alle mittlerweile Cross-Plattform sind. Das heißt, die funktionieren eben auch auf Windows und teilweise auf Mac und Linux. Und die Qualität von denen wird echt zunehmend besser. Also ich habe immer den direkten Vergleich von der Creative Suite von Adobe mit den ganzen Sachen. Also wo man vor 3-4 Jahren oder so, da braucht man gar nicht erst versuchen zu vergleichen, was es da an Alternativen gibt. Aber mittlerweile, also wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung von Inkscape anguckt, die jetzt mit der neuen Version kommen, GIMP, da tut sich auch was, zwar nur langsam, aber es tut sich echt Schritt für Schritt was. Und im 3D-Bereich mit Blender und so, da müssen sich dann mal die kommerziellen Leute müssen anfangen, sich warm anzuziehen. Und woher die jetzt die ganze Entwickler schöpfen, das ist natürlich...
Also da gibt es einen Fachbegriff für, da muss ich jetzt mal als Mac-User einschreiten, das nennt sich Commodity... Oh Gott.
Ja, toll, dass er den kennt, ne?
Das ist nicht lateinisch, deshalb geht es nicht so gut runter.
Nee, also der Punkt ist der, es werden halt Sachen, die existieren, immer billiger mit der Zeit. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es jetzt irgendwie die Zukunft innovativ hin und her ist, sondern es wird halt Zeug, was es schon gibt, irgendwo nachprogrammiert und irgendwann ist es halt nicht mehr neu, sondern es hat irgendwie jeder am Markt und dann ist es im Prinzip nicht mehr wirklich viel wert.
Genau, also du meinst, dass die Features oder so nicht mehr wirklich entwickelt werden müssen, sondern halt einfach kopiert werden oder nachprogrammiert werden müssen.
Genau.
Genau. Ja, gut. So gesehen muss ich ehrlich sagen, glaube ich auch, dass die ganzen Profi-Software und so ein ziemlich hilfreiches Beispiel sind. Also ich glaube nicht, dass die Ressourcen von so freien Softwareprojekten so ausgiebig sind, dass man sich da erstmal ein System aussucht und dann sieht, oh, das klappt nicht, nochmal neu und so weiter, was vielleicht bei Adobe oder so durchaus der Fall ist. Aber wenn man es sich mal genau anguckt, wer macht das nicht? Also ich glaube, das ist ja was ganz Natürliches. Aber
darf ich ganz kurz einhaken? Und zwar, was ich ja vorher meinte mit diesem, dass Programmierumgebungen einfach exzellent sind in der Linux-Welt und in der freien Software-Welt, sind einfach nur, wenn du die anschaust, ich meine, es gibt Interviews von so den 10 angesehensten Programmierern, wie auch immer man das jetzt misst, keine Ahnung, Linus Torvalds ist definitiv dabei, Peter Norvig ist dabei und sowas, und dann vielleicht der Python, der GUIDI von Hosum oder wie der heißt. Wenn man mal schaut, was die nutzen als Arbeitsumgebung, da sind meisten davon nutzen Linux und dann irgendwelche freien Editoren oder Emacs oder wie auch immer. Das ist aber nicht so, wenn du Designer fragst. Wenn du Designer fragst, was sie nutzen, dann glaube ich, kommt nicht so häufig, ja, ich nutze Linux für meine professionelle Arbeit. Und das meinte ich mit, wo Linux einfach mehr rockt, weil Leute halt, oder...
Ja, Vorsicht, das ist vielleicht ein bisschen selektive Wahrnehmung. Ich glaube, der Markenteil von Visual Studio ist sehr hoch, wenn du den mal...
Oh, es ging mir um die exzellenten Programmierer. Ja, okay, es ging mir um die...
Ja, also wenn du Creme de la Creme am Werk sind. Also natürlich unangefochten die Creative Suite, das ist die dominiert absolut den kreativen Sektor um Weiten bei allem. Also was die alles aufgekauft haben und was die alles abdecken mit ihrer Palette, es ist nicht mehr feierlich. Also die haben das absolute Monopol, so wie Microsoft auf Betriebssysteme sind die Jungs halt unterwegs bei allem, was nur ansatzweise mit kreativen Arbeiten am Computer umgeht, was Profi-Software ist. Von daher haben die natürlich eine extrem schwere Position und die kann man nicht so leicht da wegdrücken. Aber was ich eben so langsam sehe, einer Entwicklung, natürlich der Status ist schon so ähnlich, wie du das jetzt sagst, aber die Sache ist, da ist was am Wachsen. Es ist halt ziemlich ziemlich langsam nur, aber es ist was am Wachsen und ich sehe da halt auch das Potenzial, je mehr Leute anfangen, freie Software zu benutzen und je größer die Community dadurch wird, desto mehr Kraft steckt in dem ganzen Projekt. Und ich würde das nicht so sagen, dass es auch immer so sein wird, weil wenn nämlich irgendwann mal ein freies Betriebssystem auch Tools hat, die Designer und so weiter zufriedenstellen, zumindest bis zum gewissen Grad, dann fängst du halt an, ein System aufzubauen, wo unglaublich viele Interessen sind und wo durchaus wahnsinnig viel Innovation stattfindet und wo die Grundlage gesetzt ist, dass man wirklich sagen kann, dass da langsam das Wasser abgegraben werden könnte von Adobe. Aber zum Beispiel.
Ich muss immer noch behaupten, dass ich das so sehe, dass Creative Suite ist wahrscheinlich das Geilste am Geilsten in der Welt.
Schon, absolut,
einfach nur, weil die sich halt die Programmierer kaufen und das halt machen für Geld. In der Linux-Welt sind die besten Tools freie Tools, einfach nur, weil die Programmierer sich selber verbessern wollen. Ich will nur diesen Kontrast zeigen, dass du kannst entweder für Geld bezahlt werden und was Geiles bauen, oder du kannst einfach nur aus Leidenschaft machen und wirst dann trotzdem was Geiles bauen. An der Stelle, deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Linux in diesem Mediamarkt so die kommerzielle Welt überholen wird, wenn sie nicht irgendwie einen großen Investor haben oder sowas. Oder wenn wir vielleicht irgendwann mal so Software haben, die man sich halt ein bisschen zusammenklicken kann. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, dass man halt ein bisschen selber als Designer Einfluss nehmen kann auf die Software an sich.
Ja, aber ich bin ja kein so ein Profi-Programmierer, aber ich sehe das so, wie der Mike das gesagt hat. Es wird immer einfacher, Sachen zu machen. Und was nicht, die Frameworks, mit denen man Sachen aufbaut und die Zusammenarbeit, zum Beispiel, wenn irgendwie der eine schreibt eine Rendering Engine und der andere schreibt halt das andere Programm und so weiter und so fort. Man kann halt extrem gut auf Sachen aufbauen, die andere schon gemacht haben. Also wenn man da so Synergiesachen und so betrachte, dann würde ich sagen, dann steckt da schon ziemlich viel Potenzial drin und auch durchaus, um dem das Wasser zu reichen, den Großen.
Ja, was heißt den Großen? Also zum einen mal die Leute, die ich kenne, die wirklich entwickeln an diesen Sachen, die also sich darum kümmern, dass es auch vorwärts geht, von denen habe ich nicht den Eindruck, dass sie das wirklich machen, um irgendwie Markenteile zu bekommen. Die machen das wirklich, weil es ihnen Spaß macht. Und bei den paar Programmen, die mir jetzt gerade, also wenn du jetzt auf diesen Meta-Bereich so abhebst, mit Ausnahme von GIMP sind es, glaube ich, alles irgendwelche alten, toten Codebases gewesen, die man halt irgendwo noch rausgekippt hat und jetzt von der Community gepflegt werden, um sie weiter erfolgreich zu führen. Sei es Blender, das ist die relativ populäre 3D-Engine, um 3D-Grafik zu rendern mit freier Software.
Das ist nicht nur rendern, ist oder, auch also modellieren und
ich glaube FilmGIMP, was es gibt, das heißt glaube ich inzwischen anders irgendwie, das war glaube ich auch mal eine Inhouse-Software oder ein Inhouse-Fork von irgendwas.
Mit CinePaint meinst du
das? Oder CinePaint, ich weiß nicht, eine Zeit lang hieß es glaube ich FilmGIMP, ich kann auch was anderes gewesen sein. Das sind alte kommerzielle Projekte oder alte Inhouse-Projekte, die halt nicht mehr weiterentwickelt werden, anstatt sie sterben zu lassen, haben sie halt in die freie Software rausgekippt. Aber so diesen Push irgendwo, wir setzen uns jetzt hin und machen von null auf ein Produkt, was irgendwie am Markt toll erfolgreich wird und was viele Nutzer kriegt, und machen das frei, sowas sehe ich eigentlich noch selten.
Gut, aber also die Frage ist, muss man das? Ich meine, das ist eine berechtigte Einwand, aber ich sehe natürlich die Möglichkeiten bei freier Software was zu reißen, und man hat die Mittel, freiwillige Programmierer und so weiter und so fort, eine Community oder so, da hat man natürlich gar nicht die Möglichkeit, einfach sich hinzusetzen und sagen, oh, jetzt mache ich die Hammer-Feature, was besser ist als Photoshop, was schon seit, was Gott, 20 Jahren von den Profis bis zum dort hinaus finanziert wird und einfach nur das Überteil ist. Das geht halt nur über den Weg, dass du entweder dich genau an sowas bedienst, dass du sagst, ich kaufe oder ich poliere was Altes auf, wo schon viel Arbeit drinsteckt, wie bei Blender. Und das ist ja ziemlich erfolgreich gewesen. Also das war eine ziemlich perfekte Angelegenheit, wie das gelaufen ist. Besser kann es gar nicht gehen eigentlich. Oder man setzt sich halt hin und überlässt zum Beispiel eben das Rendern einfach nur zum Beispiel von Vektoren eben einer Projekt und der andere. Und das wird halt überall verwendet, weiß nicht, das Cairo oder wie auch immer das heißt, jetzt bei Inkscape. Und man teilt sich die Arbeit so gesehen auf und
ich denke definitiv, das liegt mit diesen in der freien Softwarewelt Scratch and Itch, und wenn das nicht.
Ich glaube, du kommst überall hin damit, auch wenn jetzt momentan das schwer fällt, das so zu sehen, weil einfach der proprietäre Markt so dominiert und halt mit seiner Vorgehensweise einfach nur einen Haufen Geld auf ein Projekt zu schmeißen und das halt zu pushen und Marketing und Pipapo und so weiter. Ich glaube schon, da kommt man auch anders hin, nur das braucht halt mehr Zeit einfach, und man kann das nicht erwarten, dass es von heute auf morgen irgendwie der Mega-Push jetzt da passiert. Ich glaube, das wird halt eine ganz langsame Sache.
Wir machen mal wahrscheinlich kurz Musik zum Durchatmen. Bis gleich.
So, das war Fool Cut mit dem Lied Lust, auch von einem Netlabel.
Wunderschön war das.
Gar kein Chocolate Rain diesmal.
Nein, die CD ist leider genau da, wo der Schlüssel aufkommt.
Aber wir müssen heute noch Hugo spielen.
Das schaffen wir nicht.
Oh.
Aber hugress.com?
Ja.
Könnt ihr euch anhören? Geht das eigentlich online?
Der hat auch jede Menge EPs frei zum Download, ja.
EPs?
Ja, so keine ganzen Alben, sondern wo ein paar, weiß nicht, 5, 6 Lieder. Tracks, oder? Genau.
EP ist in der die Nummerplatzierung.
Ich weiß gar nicht, für was.
Keine Ahnung, was eine EP ist.
Eine EP ist ein sozusagen ein Mini-Album.
Achso. So eine Maxi-CD.
Ja, das, die kannst du dir halt nicht runterladen, die gibt es nicht als CD in dem Sinn.
Ja, so Britney Spears, also mit ihren 3 Liedern da drauf, also schön. Aber ist nicht frei. Ja, freie Sachen, freie digitale, freie Welt. Also, was ist sonst so frei? Also, freie Werke bin ich total der Fan von. Also, so Projekt Gutenberg und sowas. Genau. Mit den, wo die Autoren länger als 70 Jahre tot sind oder weg sind. Kann man sich halt alle möglichen Sachen, die ich durchlesen, online sogar anhören. Ich meine, da gibt es Projekte wie LibriVox.
Genau.
Da kann darüber wahrscheinlich noch mehr dazu. Die machen wahrscheinlich nicht nur Musik. Ich kenne die nur per Hörspiele. Also da hast du halt einzelne Leute, die nehmen halt irgendwelche Public Domain Bücher, wie zum Beispiel Sherlock Holmes als Beispiel, und lesen das halt vor und kannst es halt über als Hörbuch anhören. Und kriegst halt manchmal, wie in der Softwarewelt, gute Qualität oder schlechte Qualität. Also manche sind halt auf dem Niveau wie Radio 7 und andere sind auf dem Niveau wie wir halt.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall lustig. Was ich auch gesehen habe, ist, dass auf Projekt Gutenberg war es, glaube ich, die Sachen auch zum Vorlesen da sind, nur das liest dann halt eine Computerstimme vor. Also, da gibt es dann die MP3s zum Download und da kriegt man das halt vorgelesen von so einer ganz schrecklichen Stimme, aber es ist besser als nix.
Bin ich kein Fan von. Also dieses automatisierte Vorlesen mag ich nicht. Aber wie gesagt, es gibt diese, wie gesagt, ich finde diese Kombination von Gutenberg und LibriVox und es gibt auch wahrscheinlich auch 3 andere, die sie dieses Aufnehmen machen, also dieses halt Aufnehmen und Vorlesen. Ich finde diese Projekte saugeil. Also Hörbücher.
Gerade auch für Leute mit Einschränkungen
Versuche ich mal, mich ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Ich finde sowas echt cool. Also. Und dann halt einfach nur diesen Community-Effekt, dass halt einfach einer so ein Kapitel vorliest und dann halt versucht, das so professionell wie möglich oder einfach nur zu machen. Ich finde sowas einfach nur geil. Ich finde diese Community-Zeug generell immer total lustig. Und dann halt sowas nehmen, was, ich meine, solche Bücher sind ja, ist ja Kulturgut, also es ist ja fancy. Habt ihr schon mal Sherlock Holmes gelesen? Ich bin auf Projekt Gutenberg gegangen, hab auf Essen Sherlock Holmes geklickt und keine Ahnung, ein paar Tage später war ich fertig mit Sherlock Holmes.
Ja, hast du da alles im Bildschirm angeguckt, oder? Ja.
Ich hatte so einen ganz kleinen, so ein Nokia- Zeug.
Ja, du brauchst halt was mit einer guten Auflösung und dann.
Und das habe ich dann, da war gute Hintergrundbeleuchtung und sowas und habe ich mir das Ding einfach nur im Bett halt durchgelesen, nachts immer. Oder abends.
Vom Plan. Auf dem Handy?
Nee, also so Nokia Tablet-Teil. Ja. Muss halt gute Software installieren und dann geht eigentlich recht locker. Und dann kannst du, manche Software von diesen hat diesen Autoscroll-Zeug.
Ah, cool.
Und wenn du konstant lesen kannst, dass du nicht mehr bei jedem Wort hängst, was heißt denn das jetzt hier? Ich meine, das gibt's schon, weil das ist ja recht ältere Generation. Da gibt es schon ein paar Wörter, denkst du, was? Und das sind immer so Adjektive. Und dann, ja, das ist natürlich jetzt wichtig für die, wer ist jetzt die Person? Die Person ist ein, und dann blank und dann, ja.
Deswegen hast du halt auf Wikipedia.de nachschlagen.
Natürlich. So alles ist frei. Das ist auch geil. Also Wikipedia, muss ich echt sagen, egal wie viel negative Presse die bekommen, ich finde Wikipedia als, das ist, die sagen immer, der Subtitle ist ja The Combined Knowledge of Human Mankind oder sowas. Oder Mankind. Das ist saugeil.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ziemlich beeindruckend.
Besonders, was ich auch geil finde, dass die werden sich definitiv nicht von den Muslimen oder Islamisten oder sowas unterbringen. Die werden Mohammed weiterhin auf den Dingen behalten. Das rockt, Jungs. Mach weiter so. Ich mache mir einen Account und werde mitdiskutieren und sagen, so, geht nach Hause hier.
Für sowas wirst du aktiv.
Ich finde sowas gut. Ich finde alles, was... Ich meine, die haben einen klaren Standpunkt gesagt, dass wir werden uns nicht von irgendjemandem einschüchtern lassen. Ich meine, wir sind digital, wir sind sowieso Anonymous. Ne? Wir raiden Scientology und wir machen Grafiken von Mohammed. Also... Ich weiß nicht, ich bin total Fan. Ich finde alles, was so drauf ist, dass die Freiheit als erstes stellt und wir nehmen keine Rücksicht auf irgendwelche Gruppen, finde ich saugeil.
Aber wenn es um MP3s geht, nicht? In Emacs?
Klar. Weil, ja, das ist richtig. Also, ich weiß nicht, ich bin nicht konsequent, muss ich sagen. Ich bin eher pragmatisch. Ich finde, an der Stelle... MP3s gehören bei mir nicht zu dem Thema Meinungsfreiheit und Freedom of Speech und dass man alles
Es geht so, kommt drauf an, wie genau du solche Sachen auseinander nimmst.
Ja, das Beispiel war ja nur, dass es in deine Distribution nicht reinkommt. Du kannst ja deine eigene Distribution machen. Bei der Wikipedia geht es ja auch darum, in unserer Enzyklopädie soll halt ein Bild drin sein. Mein Gott, die wollen sich es halt nicht verbieten lassen. Sollen sie eine eigene Enzyklopädie aufmachen, wenn sie wollen. Das ist ja der Punkt.
Genau, wikipedia.org/withoutMuhammad. Und dann kann man nur hinter dem Wikipedia-Globe kann man nur erahnen, dass er so einen Kopf im Mohammed hat. Wahrscheinlich auch wieder so ein Test.
Ich bin in einem Philosophie-Seminar aufgekreuzt mit meinem Handy, weil ich mir auch einen Text von Gutenberg oder so runtergeladen hatte, so alter griechischer Text. Eine Übersetzung von was weiß ich, was waren, die halt auch schon abgelaufen ist. Mhm. Und da haben sie mich aber irgendwie komisch angeguckt, als ich da kein Buch hatte, sondern mit meinem Handy dran rumgemacht hatte, dann in dem Seminar.
Okay. Themawechsel. Genau. Ja, warum nicht? Ich meine, ich schlage öfter mal. Ich meine, ich bin dauernd bei Wikipedia. Ich finde so. Ja. Ah, gut, ich bin doch total.
Oh, da kann man doch was Neues sagen. Also. Und zwar,
ja, ich finde es mal blöd, ein Buch zu haben, was man nicht Volltext durchsuchen kann. Richtig. Das nervt.
Ja. Steuerung F, ja. Auf jeden Fall. Was mir noch eingefallen ist, ist Wikia.
Wikia.
Genau. Das neue Projekt von Jimmy Wales. Du lachst schon so.
Ja, nein. Ja, mach mal. Erzähl mal.
Also ich muss sagen, ich habe mich noch nicht so komplett durchgelesen, und aber so wie ich das mitgekriegt habe, wissen die selber noch nicht ganz genau, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall ist der Ansatz, dass man sowas ähnliches wie eine Suchmaschine aufbaut aufgrund von einem Wiki. Also quasi Manpower benutzt, gepaart mit einem Crawler, um das Netz halt zu indizieren, und der Hauptpunkt, oder ich denke, der Hauptknackpunkt ist halt wahrscheinlich einfach die Gewichtung von den Links oder sonst irgendwas, um das, was bei Google eben auch so optimal funktioniert eigentlich. Und da sind sie sich wahrscheinlich noch nicht so ganz einig, wie das jetzt funktioniert, ob man da die User einbindet, dass die gegenseitig sich raten können und dementsprechend die Wertungen von den Usern gewichtet sind. Oder wie das genau ist. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich interessantes Projekt. Die Suche, die funktioniert schon, also die ist noch Beta. Wie könnte es anders sein? Aber ich finde den Ansatz total interessant, weil nämlich gerade Suchengines oder Suchmaschinen sind auch so ein Machtfaktor, der momentan noch nicht wirklich so von der freien Alternative irgendwie durchsetzt ist.
Zwei Dinge dazu. Also ich finde es zum einen mal auch absolut löblich, das dann mal zu machen. Das ist konsequent, weil es ist halt wirklich ein wichtiges Gateway, ein wichtiges Portal. Ist der Zugang zu Informationen und Wissen im Netz, den wir haben, sind halt die Suchmaschinen. Und das ist dann konsequent, dass man sowas auch frei und forkbar haben möchte. Definitiv. Problem ist halt bei solchen Sachen, und das ist im Prinzip dann für mich ein Paradebeispiel von Fragen nach, ja, nicht Grenzen von, na egal, ich mach's mal trotzdem auf. Google leidet ziemlich drunter, dass sogenannte Search Engine Optimization oder SEOs, dass es Leute gibt, die versuchen, die Google Rankings zu manipulieren. Also die Reihenfolge von Treffern in so einer Google-Suche. Weil halt da wirklich Geld...
Macht echt viel aus. Ja.
Also das bringt massiv Kohle, da weit oben zu sein. Und bei solchen Sachen ist es halt dann die Frage, ja, ist es dann... Ja, wie sinnvoll ist es, sowas dann vielleicht doch nicht ganz hundertprozentig publik zu machen, um Leuten nicht zu ermöglichen, das System auszunutzen? Also ich glaube zum Beispiel auch bei Dick und Reddit sind die exakten Algorithmen, nach welchen Kriterien die Seite auf die Homepage kommt, nicht öffentlich.
Also ja, öffentlich sind sie nicht, aber da du halt einfach eine Community von technisch versierten Leuten hast, wäre das sowieso reverse-engineert.
Ja, natürlich. Bei den PageRank ist es auch klar, wie sie funktionieren.
Außer bei Reddit, weil Reddit, glaube ich, sehr viel random meist macht.
Ja gut, aber ich meine, die Bedenken mal beiseite geschoben. Du sagst ja selber, der Ansatz ist das, was zählt. Also die Probleme, dass man die nicht aus dem Weg schafft und dass die Interessen, die zweifellos existieren, dass man die nicht einfach so wegschieben kann durch was auch immer, ist ja klar. Aber ich finde, der Ansatz ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das eben, ich glaube, das könnte Google jetzt wahrscheinlich nicht so easy, wie der Gründer von der Wikipedia, einfach hingehen und sagen, ich mache das halt einfach mit Manpower. Das ist zwar hammermäßig eigentlich, wenn man sich so überlegt, aber
das skaliert nicht.
Meinst du?
Ja. Ja, aber ich meine, Wikipedia?
Ja, gar nicht als so schlimm. Ich meine, die Leute sind da, Leute wollen einfach mitmachen, ich mein, Leute wollen da mitarbeiten an dem größten Projekt, also an den wichtigsten Projekten, die wir in der freien digitalen Welt halt haben. Ich meine, ist das irgendwie so etwas, was wir jetzt gerade irgendwie erfunden haben, dass diesen Satzbau, also die freie digitale Welt, das hört sich total Klischee an.
Ja, cheesy.
Ja.
Ist eigentlich auch schon.
So Cyberspace nennen. Oh. Aber noch ganz kurz ein bisschen extra Informationen zu Reddit. Jungs, macht euch einen Account, dann meldet euch ab bei dem Haupt-Reddit, weil das sowieso eine Politik, Ron Paul, Lolcats und sowas sind, und meldet euch bei den verschiedenen Subreddits an. Also wenn ihr programmieren mögt, dann geht ihr auf Programmieren, wenn ihr Sport mögt, geht ihr auf Sport, wenn ihr auf Gadget mögt, geht ihr auf Gadgets. Ihr müsst also die ganz kleinen, die haben nämlich jetzt mittlerweile, ich meine, die können keine Tags implementieren, einfach nur, weil sie zu blöd sind anscheinend. Und weil es anscheinend zu Web 2.0 ist für die Webseite. Aber die haben einige Kategorien, wo man sich die Sachen wieder zusammenbauen kann. Also wenn du eine Wissenschaft interessant findest, kriegst du auch Wissenschaft und hast im Endeffekt echt gute Artikel. Also ich persönlich browse nicht mehr auf der Haupt-Reddit-Seite rum, weil einfach nur, das ist echt, da wärst du echt sauer, wenn du darauf guckst. Das ist echt Ron Paul und die und Barack Obama und Clinton und bla und hier und ja.
Ja, ich bin auf Reddit und geht ins Irk und ich warte wie Benny.
Yes. Habe ich Irk gehört? Ich muss gerade nochmal Jabba sagen. Yes.
Ich meine, ich habe ganz klar, nochmal zurück auf den Pragmatismus zurück. Ich habe Probleme mit Jabba einfach nur, weil momentan habe ich 4 Kontakte in Jabba. Und 2 davon sitzen in dem Raum. Ja, wie traurig ist das eigentlich? Und dann habe ich halt noch irgendwie 2 Kontakte in ICQ, mit denen ich rede.
Ja, aber das ist ja gerade der Punkt. Du lieferst die perfekten Argumente für Jabba. Weil dich nervt einfach, dass du in so vielen Netzen unterwegs sein musst und der Ansatz von Jabba ist ja gerade der, dass du das auf ein Netz machen kannst. Du kannst in Jabba eigentlich E-Mail und IRC und ICQ und so ein Scheiß sowieso.
Aber dann redest du jetzt gerade von den Transports, oder was?
Ja. Nee, ich meine einfach eine Funktionalität natürlich jetzt.
Ja gut, aber ich lebe in der Welt, wo das nicht so ist, mit diesen, ja, dass sich alle im Jabba befinden. Wenn alle im Jabba befinden, hätte ich das Problem ja nicht. Es befinden sich ja Leute im ICQ oder es befinden sich im MSN oder
ja, natürlich, im ICQ. Damit werde ich deinen pragmatischen Ansatz nicht zufriedenstellen, aber das ist ja, sagen wir mal, die Idee dahinter. Du kannst es also nicht als Kritikpunkt von Jabba selbst sehen. Ich sehe es
als Kritikpunkt von dem ganzen blöden IM-Zeug.
Genau, und da ist, auch noch da ist Jabba sozusagen wie das so. Gras, das dagegen gewachsen ist, also das Kraut oder wie auch immer man das sagt. Ja.
Dabei ist es eher alles nur aufgepimptes IRC. Wie Jürgen sagen würde.
Also ich bin echt überrascht, wie stark ich... Also erstmal hatte ich total viel Probleme mit dem Scheiß-Jabber, muss ich echt sagen. Besonders, weil SSL...
Darf ist ein raten, Psi?
Auch. Ich hab dieses Game. Nee, Pidgin heißt es jetzt.
Also es sind verschiedene Jabber-Clients.
Ja, genau. Pidgin ist dieser fancy GUI-Client, der einfach nur existiert, weil der Typ mal eine GUI schreiben wollte.
Also Pidgin, sei dazu gesagt, ist aber kein hundertprozentiger Jabber-Client. Das ist kein hundertprozentiger Jabber-Client. Das ist so ein...
Pidgin?
Ja. Pidgin ist alles.
Ja, das eben, das ist eben alles. Also ich meine,
traurig, wenn ich einen Client für alle habe. Ich meine, hallo, das ist doch der, was ich möchte. Ich möchte einfach nur einen Client haben.
Ja, genau. Am liebsten willst du nur ein Protokoll haben, was du bedienst.
Nein, wir wollen ja Diversität haben.
Also...
hättest du gerne mehrere Internetprotokolle oder hättest du gerne, dass es 5 oder 6 verschiedene Mail... Arten gibt und du immer dir 6 Accounts machen musst, damit du alle deine Leute erreichen kannst im Mail?
Hab ich. Und das Bessere soll sich irgendwann durchsetzen, aber ich möchte ja nicht irgendwo von irgendwoher einen Standard diktiert kriegen.
Ach, was heißt diktieren?
Standardisierung schön und gut, aber bis zur Standardisierung sollte man erstmal hier ausfechten, was hier
den meisten... Standard ist es. Es ist ein...
es ist ein RFC.
Also, ganz einfach. Ich installiere mir Skype, ich klicke auf Add Contact, ich tippe ein... Klappmütz von Münchhausen oder so, dann klicke ich auf Call und kann mit dem Typen reden. Das macht er erstmal mit einer freien Software nach.
Ja.
Wir sind leider nicht auf dem Niveau, dass es so einfach ist bei diesen Sachen. Ich meine, wie, ich habe.
Also, dass ich das von so einem Hacker wie von dir höre, ich meine, du müsstest du ja eigentlich auch Windows benutzen. Und,
Ich meine, es gibt Sachen, wo ich Interesse dran habe, zu tweaken. Ich meine, das ist meine Z-Shell, das ist mein Emacs, das ist mein Window Manager, das ist meine. Alles, was mich irgendwie ein bisschen produktiver machen kann, wie auch immer man produktiv misst. Das rockt. Wenn es aber um Spielereien geht, wie ich muss mit Leuten reden.
Das ist doch keine Spielerei. Kommunikation ist die Sache im Internet, ich mein, schlechthin. Ich meine,
nach einem echten Itch, der mal gescratcht werden müsste für dich jetzt hier.
Es ist total itchy. Und ich meine, was lustigerweise funktioniert hat, war, dass Robert hat mir was gesendet. Also freie Bilder für unsere... Nee, sag ich nicht. Das ist ein geheimes Projekt.
Ja,
Projekt
Robert.
X. Projekt X, okay.
Oder Projekt Y. auf jeden Fall, er hat die auf Senden gedrückt, würde ich mal meinen. Und dann kam es von mir an. Ich meine, ich bin überrascht, dass sowas funktioniert. Oh. In der heutigen Welt
dann,
mit...
Dann sind deine Ansprüche aber sehr, sehr...
Ich komme aus der Zeit, dass alles geblockt wurde damals und nichts funktionierte und bla.
Ich muss dazu sagen, das ist aber ein Problem, was noch nicht universell gelöst ist. Das müsste man... Da muss man sagen, haben teilweise so Sachen wie Skype oder so, die durchbohren die NATs und Firewalls und so ein bisschen eleganter noch momentan. Also
ich bin aber total... Gut. Also ich bin kein Systemadministrator, deswegen ich finde sowas total geil. Ich finde Ease of Use wunderschön. Mhm. Und ich bin halt, wie gesagt, was ich halt meine, dass es nicht so funktioniert. Ja, hallo?
Ja, sorry.
Ease of Use. Emacs ist Ease of Use.
Ja, sorry.
Es hat eine Lernkurve, aber es geht...
Ja, ja.
Und dann geht's los. Ja, okay. Was ich sagen wollte war... Ja, ich komme aus der Zeit, dass man halt... Entweder hat man halt Sachen über FTP geteilt oder sowas. Dann gab es Probleme mit dem Passiv- und Aktivzeug. Deswegen, wenn ich einfach nur auf Senden drücke und es kommt an, dann bin ich schon echt zufrieden. Also ich habe...
PCC?
Das läuft auch nicht durch Firewalls. Oh. Also... Es gibt schon Konstellationen, dass es funktioniert, aber DCC ist nicht garantiert...
Aber dafür gibt es doch Firewalls, dass ich bestimmte Ports eben sperre für File-Transfer, für sonstige Sachen. NAT ist nochmal eine andere Geschichte, NAT sind evil, aber...
Aber okay, wir hatten vorhin mal gesprochen über Libertarian, oder heißt das auf Deutsch?
Libertarier.
Libertarier, genau. Und ich bin halt so, wer entscheidet,
vor der Sendung,
zum Port offen ist.
Also ja, nur ich. Klar, logisch. Das ist, im Prinzip sollte erstmal alles offen sein, ja. Klar.
Aber das ist einfach nur...
Ich sehe das einfach mal so. Eigentlich bin ich auch Pragmatiker. Und ich sehe das... ich setze als erstes die Freiheit. Ich will, wenn es geht, die ganzen Tools, die ich benutze und meine komplette Umgebung auf freien Sachen basieren. Und innerhalb von diesem Anspruch versuche ich genau das Gleiche, was du machst. Nur bist du halt noch bereit, auch... in eine andere Schublade zu greifen. Und ich finde, wenn man sich diesen Griff abgewöhnen kann, dann hat die ganze Sache schon mal mehr...
Ich habe zu viele Fokuspunkte, wo ich Zeit investiere, damit ich mich toller mache oder wie auch immer, damit ich mein Desktop optimiere oder wie auch immer. Deswegen, ich kann nicht an allen Fronten kämpfen. Das hatten wir schon mal diskutiert. An einigen Stellen muss ich einfach sagen, dann muss ich halt Kompromisse eingehen, dann passt es für mich, wenn das Skype halt zu ist. Und dann passt es halt, dass ICQ halt einfach funktioniert. Deswegen, aber gut, wenn man ideologisch drauf ist, ist ja wunderbar. Ich habe ja kein Problem mit. Also, nur halt, ich lebe halt ein bisschen mit den Konsequenzen, dass einige Leute halt Jabber nutzen und einige Leute halt ICQ. Und ich muss halt irgendwie ein bisschen den Mittelweg finden, was halt momentan mehrere Clients sind, weil das einfach nicht alles funktioniert. Aber wir müssen leider heute schon Schluss machen. Und
würdest du gerne bis morgen machen?
Ich würde echt noch sehr gerne weiter reden über Jabber und deine Implikationen. tut uns leid, dass wir heute so wenig Musik gespielt haben, weil das
war... Ja, vor allem haben wir nicht Jugras gespielt.
Ja, nächste Woche oder in zwei Wochen machen wir mal Jugras.
Wir haben auch keinen Chocolate
eingespielt. Ja,
das ist
auch nicht.
Das ist ja ganz gut.
Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch sehr... stark geschmerzt hat, dass es nicht kam.
Ja, oh ja.
Aber wir müssen jetzt zumachen. Jetzt kommt Alternative Crash. Das rockt. Mehr als wir auf jeden Fall. Auf Wiedersehen.